Thekenphilosophen, der Talk. Von Ralf Friedrichs mit seinen Gästen.
Herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Diesmal die Thekenphilosophen auf Tour, auf Tournee kann man sagen. Ein Special, ein Außeneinsatz sozusagen, das haben wir ja vor kurzem auch bei Wolfgang Niedecken gemacht. Diesmal haben wir auch eine sehr bekannte Persönlichkeit sozusagen für den Abend verpflichten können. Im Gaffel am Dom, der Gaffelbrauerei, möchte ich an dieser Stelle natürlich auch nochmal ganz herzlich für die Mithilfe danken. Steffen Baumgart war nämlich zu Gast, der Trainer des 1. FC Köln oder wie mein Mittekenphilosoph Thomas Wagner, der auch dabei war, gesagt hat, der heißeste Scheiß auf dem Trainermarkt. Also wir haben wirklich sozusagen keine Kosten und Mühen gescheut. Nein, Steffen Baumgart war es, der sich sozusagen bereit erklärt hat, zu uns zu kommen, um mit uns über den 1. FC Köln zu reden, aber nicht nur darüber, sondern auch über seinen ganzen Werdegang. Und ich denke, wir sollten uns das jetzt einmal in aller Ruhe anhören. Die Aufnahme ist vom 23. Mai 2023 im Gaffel am Dom. Da haben wir uns unterhalten und das werden wir uns jetzt anhören. Viel Spaß dabei und gute Unterhaltung.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf bitten, so ganz langsam die privaten Gespräche und die alten Heldentaten auf dem Fußballplatz von früher so ein bisschen abebben zu lassen. Schön, dass wir mal wieder hier sind, in diesem herrlichen Saal mit diesem tollen Gebäude nebenan. Ralf und ich hatten ja häufiger früher schon mal die Gelegenheit. Irgendwann haben wir gesagt, wir müssen das Ganze nochmal aufleben lassen. Wir müssen es mit einem tollen Gast machen und wir machen Sven mit Unterstützung von Gaffel, wo ich mich jetzt schon mal ganz herzlich bedanken möchte. Gaffel nicht nur der Sponsor des 1. FC Köln, nicht nur ein Bierdeckel von Steffen Baumgart. Irgendwann hatte ich auch mal die Ehre, als Immi kann man in Köln kaum mehr erreichen, als einen eigenen Bierdeckel zu haben. Das ist aber jetzt auch schon ein bisschen her. Also der Glanz ein bisschen verwelkt. Und deshalb würde ich sagen, wir haben eine Stunde vor, mit einem Trainer zu sprechen, der, ich würde schon sagen, mit seinem Verein die Liga ein bisschen aufmischt, der auch was zu sagen hat, der ein Typ ist. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich ihn vor 8 Jahren beim DFB-Trainerlehrgang in Medienschulung unterrichten durfte. Oder ich durfte was erzählen vorher. Ich habe das Gefühl, er hat ganz gut aufgepasst. Einen wunderbaren Applaus für Steffen Baumgart. Ja, und bevor wir dann anfangen, noch einen ganz kurzen Hinweis. Es gibt ja neue Medien-Podcasts. Ich darf auch ab und zu einen machen, den Eier-Podcast. Aber heute habe ich mir halt Verstärkung geholt vom Ralf, der einen eigenen, da darf ich ab und zu dabei sein. Ja, und natürlich auch an meinen Co-Host heute Abend. Einen herzlichen Applaus. Hallo Ralf.
Ja, ich glaube, ich muss... Ja, erstmal Moment. Ja, der berühmte Satz, ne, der erste Satz vom wegen Handy, das Ding tut es nicht. Aber tut es doch erstmal, ja, herzlich willkommen, wunderbar. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht den falschen Satz sage, sondern herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Früher war da eine andere Formatbezeichnung. Ich freue mich, dass so viele wieder da sind und viele neue Gäste sozusagen aus einer Zeit, die jetzt heute ist. Aber auch sehr viele, wo ich das Gefühl habe, wir haben ja gerade so ein bisschen Klassentreffen. So, bevor wir so viel Zeit verschenken, legen wir sofort los. Thomas, ich glaube, ich lasse dir ein einfach jetzt mal den Anfang. Du hast den Steffen zu deiner Flanke, leg los.
Steffen, Woche vor Bundesliga-Finale, da gibt es viele Standorte, wo man nervös zittert, da gibt es Vorfreude und ihr seid mittendrin, habt eine klasse Saison gespielt und habt die Bayern zu Hause. Es gibt viele Dortmunder, die haben schon viele Hoffnungen auf euch gesetzt, weil man gesagt hat, das ist eine Mannschaft, die lässt einfach nie los, der 1. FC Köln, auch wenn jetzt der ganz, ganz große Druck oder Existenzdruck weg ist. Wie viel Spaß hast du für die Situation am Samstag?
Oh, naja, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ne? Die Bude wird brennen, also die brennt so oder so. Ich sag mal, jetzt können wir natürlich gerne davon reden, wir sind das Zünglein an der Waage. Das glaube ich jetzt nicht, aber ich sag mal, wer die Spiele gesehen hat und wie wir aufgetreten sind. Und ich sage das mal, jetzt nehmen wir mal die Dortmunder. Also die durften bei uns nicht gewinnen, Leipzig durfte bei uns nicht gewinnen und die Bayern sollten es versuchen. Können es gerne versuchen, aber wir wollen natürlich alles ansetzen, dass sie nicht gewinnen. Und ich glaube, das sieht man der Mannschaft jedes Wochenende an. Und ich gehe davon aus, es wird ein interessanter Fight.
Es wird wahrscheinlich auch sehr, sehr emotional werden, dann am Wochenende Verabschiedung von Spielern, die den Verein geprägt haben. Du bist ja, das darf ich sagen, irgendwie schon eine coole Socke, aber auch ein Fußballromantiker. Wenn du jetzt mal dran denkst, dass dein Kapitän dann aufhört am Samstag, kommt da schon so ein bisschen Gänsepelle hoch?
Oh ja. Also ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, also das, was ich erleben durfte, die zwei Jahre, also jetzt mal unabhängig jetzt vom sportlichen Erfolg, das hat ja auch viel mit dem Miteinander zu tun, wie wir gearbeitet haben, und da war Jonas schon was Besonderes, die Mannschaft ist was Besonderes. Und wenn du dann jemanden hast, der so klar wie er ist in seinen Gedanken, und ich weiß, dass er nicht immer, wie soll man sagen, ab und zu auch mal die kalte Schulter zeigen kann, dann weiß ich aber, was in ihm los ist und in uns los ist. Und wer die Bilder gesehen hat, die ja schon ein, zwei Mal aufgetaucht sind, gerade die auf Hoffenheim, der sieht, glaube ich, an diesen Bildern den Stellenwert, den Jonas hat, für die Mannschaft. Und jetzt noch nicht mal für den Verein, sondern wirklich für die Mannschaft, für die Gruppe. Und das wird nicht ganz so einfach für uns alle.
Bevor ich dann Ralf das Mikro gebe, mal für den nächsten kleinen Part. Wir beide haben uns irgendwann mal gesehen im Herbst bei einem A-Jugendspiel am Geisbockheim. Ja. Ich glaube, Köln gegen Duisburg oder gegen Oberhausen. Da haben wir ein bisschen geplaudert. Das ist ja auch ganz nett. Du bist ja eh so ein Sportenthusiast. Man sieht dich beim Eishockey, beim Handball. Und dann haben wir über die Saison gesprochen, weil wir uns ja häufiger in Europa gesehen haben. Und da hast du gesagt, wenn die Mannschaft das einigermaßen schafft, diese Laufleistung auch weiterzubringen, dann werden wir eine gute, sorgenfreie Saison spielen. Und dann habe ich bei mir gedacht, Mensch, der ist aber gut in sich selber, weil ich vielleicht vorher so ein bisschen naiv gedacht habe, Dreifachbelastung und wenn ich mal den Kader verglichen habe. Wenn man sowas selbst als Trainer sich vornimmt und dann so bestätigt wird von so einer charakterstarken Mannschaft, wie glücklich macht dich das am Ende einer Saison?
Ach, deswegen ist ja schön, dass ich mich, wie gesagt, ich habe ja oft den Satz Richtung Experten, ja, die sich äußern, ja, du auch, ja, was kann der FC, was kann er nicht, was können die Jungs, was können wir nicht. Vor 6 Wochen oder vor 5 Wochen habe ich gelesen, wir werden maximal 36 Punkte holen, jetzt haben wir 42, ja, und jeder Experte ist hat das gleiche Rohr gehauen. Also ich glaube einfach, dass man sich davon nicht beeindrucken lassen kann, sondern man sollte das sehen, was die Jungs tagtäglich leisten und vor allem, wie der Fußball aussieht. Und da bleibe ich bei, wenn du diesen Fußball spielst, den wir spielen, dann glaube ich eben daran oder glaube fest daran, dass du immer mal eine Delle kriegst, aber du wirst auf Dauer erfolgreich spielen. Und ich glaube, das ist das, was die Truppe auszeichnet. Und ich glaube, das ist das, was die Truppe mittlerweile in sich komplett trägt. Und deswegen war das nicht nur ein Reden damals, sondern es war eine absolute Überzeugung. Und das zeigen mir die Jungs tagtäglich.
Herr Steffen, da kann ich einfach nur bestätigen, es sieht wirklich so aus, dass ihr als Mannschaft, als Kader, als Trainerstaff und all dem FC bei aller Kritik, die man immer zwischendurch mal anbringen kann, aber grundsätzlich habt ihr uns eigentlich den fußballerischen Stolz wiedergegeben, also was diese Mannschaft geht, wie die offensiv vorne drauf geht, was die an Offensivfußball dahinstellt, das ist nicht immer nur Zauberei, um Gottes Willen, auch wenn Hübi ein super Tor geschossen hat gegen Berlin, aber da hat man wahrscheinlich selbst nichts für. Aber das trotzdem, also was die Mannschaft jetzt geleistet hat, da sind, glaube ich, alle irgendwo stolz drauf. Und da kann man natürlich immer über Einzelheiten sprechen. Aber grundsätzlich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum du so beliebt bist, warum die Mannschaft auf einmal auch immer beliebter wurde. Also das kann ich einfach nur weitergeben und kannst mir glauben, ich bin schon als kritischer Geist hier verrufen ein bisschen.
Gibt es in Köln keinen kritischen Geist? Also.
Köln ist die Hauptstadt der Schwarzlappen und von daher gibt es hier sehr viele Kritiker, natürlich. Also, aber ich glaube, das kann natürlich ich jetzt nicht ganz ohne nochmal zu Jonas was zu fragen. Jonas Hector, der halt dann wirklich aufhört. Was wirst du besonders vermissen demnächst? Den Fußballer oder den Kabinen-Hector oder einfach alles? Was wird fehlen?
Also die Kabine ist nur noch sehen. Ich bin jetzt kein Trainer, der ständig in der Kabine ist, weil das machen die Jungs schon alleine. Also da laufe ich jetzt nicht ständig rein. Ich glaube, die wollen sie mich auch gar nicht sehen. Ich glaube, das, was ich vermissen werde, ist einfach den Menschen und den Typen. Und Jonas ist ja kein Lauter, sondern Jonas ist einer, der einfach das macht, was er am meisten liebt. Und das zeigt er eigentlich allen und dadurch trägt er auch alle. Das sehen wir, glaube ich, in Spielen. Gar nicht mit auffälligen Aktionen, sondern einfach, dass er dann ganz langsam vorne weggeht. Und das ist das, was du nicht lernen kannst. Ich glaube, dass er sich das über Jahre eingeeignet hat und dass er einfach seiner Verantwortung dann auch gerecht wird und sagt, ich muss vorne weggehen, und das zeigt er. Und das wird uns allen fehlen, weil das merkst du dann erst, wenn jemand, ich glaube, wir erkennen es ja oft, manchmal geht man durch die Straßen und sieht immer dasselbe, bis mir einmal was fehlt und dann fehlt es einem. Und so wird es uns mit Jonas gehen. Und wie gesagt, es geht auch nicht darum, Jonas zu ersetzen, sondern es geht einfach darum, jetzt am Wochenende nochmal ein schönes Spiel mit ihm zu haben. Vielleicht auch ein bisschen in der Vergangenheit umherzukramen. Ich glaube, da haben viel mehr hier im Raum, viel mehr Vergangenheit mit ihm als ich. Aber ich glaube, die gesamte Persönlichkeit wird man einfach vermissen. Und trotzdem, muss man auch sagen, geht es mit dem FC weiter. Und trotzdem werden wir nächstes Jahr wieder aufstehen und noch wieder Vollgas geben und wieder nach vorne spielen. Und dann muss man sagen, ist das auch dann, und das geht in Köln auch schnell, auch in Jonas wird dann irgendwann Vergangenheit. Und jetzt freuen wir uns auf sein letztes Spiel und nehmen das alles mit. Aber eins steht definitiv fest, ihn als Typen, als Fußballer werde ich nicht, sag mal, nicht vergessen, so oder so nicht. Aber das Vermissen, wie einer arbeiten kann, wie ruhig ein Kapitän auch sein kann und trotzdem immer präsent sein kann, gibt es nicht so oft. Und wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich etwas lauter bin. Ja. Jonas macht es ganz anders und trotzdem folgen ihm alle.
Das sieht man, das kommt rüber und dementsprechend, ja, wird uns allen fehlen. Aber jetzt haben wir noch das Spiel gegen die Bayern. Ich komme leider nicht umhin, nochmal auf das anzusprechen, was die Bild-Zeitung heute geschrieben hat. Auch wenn ich mich ungern auf die berufe, das sage ich ganz offen. Ich sage trotzdem, diese Sache bezüglich, dass deine Frau Bayern-Fan ist und so weiter, das wurde so ein bisschen so, wie soll ich sagen, da wurde ein bisschen um Klick gebetet, glaube ich.
Ja gut, das ist, hier gibt es ganz, ganz viele Köln-Fans, aber ich weiß, es gibt nicht nur Köln-Fans und meine Frau ist Bayern-Fan gewesen, bevor sie mich kennengelernt hat. Und ich bin 26 Jahre mit ihr glücklich verheiratet und das hat bisher auch noch nie gestört. Und am Ende drückt sie mir die Daumen, uns die Daumen. Natürlich ist doch klar, wenn du, ich glaube, das kennt jeder, wenn du natürlich Fan bist, dann ist das schon so. Aber ich hoffe, dass sie am Wochenende doch dann eher ein weinendes Auge hat und ich tröste sie dann.
Ist doch eine Durchfindung, ist eine Aussage. Super. Also, wir trösten gerne mit und es ist lange her, dass wir gegen Bayern München mal gewonnen hat. Da hat, glaube ich, Novakovic noch gespielt. Ist also schon Streifen her. Und das wäre natürlich ein Riesenabschluss. Eine letzte Frage, bevor ich an Thomas wieder zurückgebe. Ich bin so ein bisschen Doppelpass. Bezüglich dieser, ich sag mal, fast schon kölschen Rührseligkeiten, die ja, der Kölner genießt das ja, der lebt das ja, diese Gefühle. Kann das ein bisschen Problem werden für das Spiel? Dass es vielleicht viel mehr Jonas und natürlich auch Timo, Skiri, dass die alle im Fokus stehen und gar nicht mehr so der das Spiel?
Oh, ich glaube, das ist in Köln nicht möglich, also gerade wenn es gegen Bayern geht. Also ich sag mal, wir müssen uns jetzt nicht unter den Scheffel stellen, sondern das wird einfach ein Spiel sein mit viel Intensität, mit viel Emotion. Ich glaube, das ist klar, es geht für beide Mannschaften dann trotzdem um viel, nur weil jeder sagt, es geht für uns nichts. Also nochmal, wir wollen 45 Punkte erreichen. Das können wir, das hat uns keiner zugetraut und das wollen wir schaffen. Dass das schwer ist, am Ende reden wir immer noch von den Bayern. Ne? Und ich höre immer, was die nicht können und was sie alles nicht mehr machen und weiß ich was alles. Da denke ich, okay. Kein Müller-Spiel, vielleicht spielt er doch. Also ganz ehrlich, also wir wissen schon, was für eine Qualität auf uns zukommt. Und trotzdem geht es darum, einen Gewinn zu wollen. Und das werden wir sehen, das werden wir zeigen. Und deswegen nochmal, wir haben ein geiles Spiel vor der Brust. Und das ist doch das Schöne, dass wir eigentlich alle noch was Geiles erleben können am Wochenende. Und da sollten wir uns alle drauf freuen. Und ich glaube, das tun auch alle.
Jo.
Und der Vollgas ist oder so. Wie gesagt, wir sagen immer, wir spielen gegen jeden genauso. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Und genauso machen wir das. Vollgas nach vorne, offenes Visier. Und dann schauen wir, was rauskommt. In München war es ja ganz knapp. Da fehlte eine Minute.
Ja, leider.
Das Tor hat er auch nie wieder gemacht. Gucken wir mal, dass er das Wochenende nicht macht.
Bitte.
Steffen, wir haben das Ganze so ein bisschen aufteilen wollen, dass wir gesagt haben, am Anfang Aktualität und dann wollen wir mal so ein kleines bisschen auf deine Trainer- und Spielerkarriere schauen und am Ende kommen wir dann natürlich in Köln wieder an und dann können wir das Ganze nochmal vertiefen. 11 Minuten, wir sind gut in der Zeit, habe ich gesehen. Ich habe mal heute ein bisschen recherchiert, weil ich hatte ja sogar noch das Vergnügen, damals bei Premiere, die ich am Mikrofon teilweise zu haben, Hansa Rostock, der VfW Wolfsburg, aber ich bin noch weiter in die Tiefe abgestiegen. Post Schwerin, Europapokal, der Pokalsieger.
Vorsicht, nicht Post. Ganz Post. Vorsicht, ist ganz gefährlich.
Okay, Wikipedia. Wikipedia ganz schlecht.
Genau, also Post war ich nie.
PSW?
PSV.
PSV, genau.
Polizeisportverein.
Polizei, Transportpolizei.
Aus der, nein, Normalsport und es war Dynamo. Also ich bin Dynamo-Kind, auch wenn ich Unioner bin.
Ja.
Und,
so hast du mir jetzt schön eindirekt.
Aber richtig, ne?
So geht schon.
Genau. So. Jetzt kommen wir die Experten.
Ja, ja, ja. Ja.
Ich habe das bei Wikipedia reingeschrieben.
Genau, da kommst du direkt. Gut, ich mach mal ein Interview mit dem Baumgarten. Alle denken, boah, der haut einen raus. Und dann kommst du so direkt rein.
Der Mann hat aber ein gutes Medientraining.
Ja, absolut. Ab und zu mal kommen lassen.
Ja, absolut. Okay.
Nein, also Polizeisportverein.
Ja.
Genau, und damit waren wir im letzten FDGB-Pokalfinale der DDR.
Ganz genau.
Da habe ich mit 17 gespielt, war gerade 18 geworden. Ja, und das war bisher mein einziges Pokalfinale. Und seitdem habe ich auch diesen Traum, das richtige Pokalfinale auch mal zu spielen.
Jetzt habe ich aber in zwei verschiedenen Quellen recherchiert. Ich hoffe, dass das wenigstens stimmt.
Ich habe schon genau zu.
Gegen Austria Wien gespielt.
Ja.
Peter Stöger hat damals gespielt.
Das wüsste ich zum Beispiel gar nicht.
Einer deiner Vorgänger.
Ja.
Herbert Prohaska war Trainer, auch ein österreichischer Weltstar. Ja. Angeblich waren nur 835 Zuschauer im Ostseestadion in Rostock.
Ja, man muss dazu aber sagen, wir hätten an der Paul Züge, das kennt leider keiner, das ist ein ganz kleines Stadion gewesen, da hätten wir 20.000 gehabt. Und weil damals schon die UEFA der Meinung war, das war aus Sicherheitsgründen nicht gewährleistet, mussten wir relativ kurzfristig ins Ostseestadion. Und da hat es keinen interessiert. Und da waren da wirklich 835 Zuschauer. Und deswegen war das auch etwas schwieriger für uns. Aber grundsätzlich muss man sagen, in Schwerin hätten wir 20.000 gehabt.
Und dann ging es irgendwann weiter, weil ja auch in den Wendejahren für viele wahrscheinlich das auch relativ schwierig war, zu sagen, kann ich auf Fußball meine Existenz aufbauen? Wie gesagt, du bist noch aus Friesland. Wie war das damals so als junger Mann, eher so als Norddeutscher, aber schon in einem anderen Staat aufgewachsen? Dann gehst du mal rüber, allein auf sich gestellt?
Na, allein auf sich. Ich sag mal, wer eine Fußballmannschaft kennt, weißt du, dass es relativ schnell Anschluss findet, dass es relativ voll, also relativ schnell geht.
Also warst nicht der schüchterne Steffen.
Das wäre mir schwer gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich das verstehen könnte.
Ich schaue gerade nach vorne.
Also, der schüchterne Anschluss habe ich nicht gehabt.
Da wird geschmunzelt.
Nee, das ging wunderbar. Wir waren sehr, sehr gut aufgenommen. Wir waren auch dann ganz, waren mehrere. Damals aus der ehemaligen DDR kamen dann 11 Leute mit nach Aurich, die auch alle Fußballer waren, in der DDR, ersten DDR-Oberliga, in der zweiten Liga gespielt. Also waren wirklich gut ausgebildete Fußballer und wir wollten dann auch in die dritte Liga aufsteigen, was da nicht geklappt hat. Und für uns war wichtig, wir haben alle eine Lehrausbildung gekriegt, also wirklich eine Lehrausbildung dann mit westlichem Standard. Viele Freunde sind heute noch da, Steuerberater geworden, Versicherungsvertreter geworden und haben da ihre Zukunft aufgebaut.
Was Ordentliches gelernt.
Genau, ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, habe gedacht, damit wird's nicht reich, versuch's mit Fußball und bin dann einfach nochmal zurück und habe versucht, mal Fußball zu spielen.
Ja, und das finde ich dann auch interessant. In Rostock, Frank Pagelsdorf war da der Trainer, ein sehr sturiger, ruhiger Mann, der auch große Erfolge als Trainer hatte, hat zum Beispiel den HSV in die Champions League geführt, dieses 4-4 gegen Juve, das war bei ihm. Dann hast du später weitergespielt mit einem Trainer, ich glaube Wolfgang Wolf zum Beispiel in Wolfsburg. Eher einer, würde man heute sagen, wir machen ja sogar die Schubladen auf, einer von der alten Schule, Lauterer Pfälzer Schule. Und dann hast du bei Energie Cottbus auch was ganz Besonderes kennengelernt, Ede Geier.
Ja.
Da gibt es ja auch Geschichten, wie der im Sommer manchmal die Leute hat laufen lassen. Ich weiß nicht, ob die alle stimmen. Wenn du diese Trainer auch mal selbst so ein bisschen vergleichst, was hast du mitgenommen für deine eigene Karriere und was wirklich so hart, was Ede hat trainieren lassen?
Also was man bei Ede und bei Wolle sagen musste, die waren immer knallhart, aber ehrlich. Die haben dir immer genau gedacht, dass was du hören wolltest. Sie mussten sich von mir auch ab und zu mal was anhören. Auch Wolle kann, glaube ich, ein Lied davon singen, dass der öfter mit mir mal im Clinch war und dann wirklich auch im Clinch. Ede war genau das, was er im Fernsehen erzählt hat. Das hat er dir auch in der Kabine erzählt. Also das muss man immer sagen. Und das waren auch die Trainer, mit denen ich am meisten klarkam. Ich kam dann eher mit denen nicht so klar, die dann, wie soll ich sagen, schwammig durch die Gegend gelaufen sind. Da war ich, glaube ich, der falsche Charakter für. Aber gerade das hat ja einen geprägt. Wenn du Leute hattest, die klar und deutlich mit dir waren, das hat dir nicht immer gefallen. Aber wenn du darüber nachgedacht hast, dann war es schon okay. Mit Pagel war derjenige, der mich in die Bundesliga geholt hat und hat mich dann auch in den ersten zwei Jahren gefördert. Im dritten Jahr war er der Meinung, er muss es nicht mehr machen und da sind wir dann auch mal aneinander geraten. Also das geht dann schnell. Aber grundsätzlich habe ich mit den Leuten am meisten klargekommen, die klar waren und ehrlich waren und die vor allen Dingen auch mal eine andere Meinung akzeptiert haben. Und ja, das war das, was ich mir dann auch immer vorgenommen habe. Wenn einer eine Klarheit haben will, die kriegt er.
Also wenn jetzt der Spieler Baumgart einen Trainer Baumgart hätte, wie wäre das denn gelaufen?
Nee, ich glaube ganz gut, weil der Spieler genau gewusst hätte, wo er am Trainer ist. Und ich glaube aber auch, dass es die eine oder andere hitzige Diskussion gegeben hätte. Aber immer, und das ist auch wichtig, immer um die Sache. Es ging dann immer um Fußball. Es ging ja nicht um Menschen und es ging ja nicht um Charakter, sondern es ging einfach um Fußball, es ging um die Leistung. Und da musste ein Trainer mir schon erzählen, was er wirklich damit meint. Also du bist bei mir nicht durchgekommen, weil er gesagt hat, er muss einen Ballbesser annehmen. Dann hat er gesagt, das kannst du auch. Also du musstest mir schon das erklären, warum ich denn zum Beispiel aus dem Kader war oder raus war. Und da glaube ich, bin ich mir relativ sicher, dass da einige diesem Gespräch oft gerne aus dem Weg gegangen sind.
Okay, kann man glaube ich auch irgendwo nachvollziehen. Wenn man dich manchmal so agieren sieht, dann ist es glaube ich nicht für jeden einfach, da zu opponieren. Aber ich sag mal was anderes, und zwar, du hast an einem kölschen Feiertag teilgenommen, was dir wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist. 96, kannst du dich erinnern, warst doch gegen 1. FC Köln. Ja. Da hat ein gewisser Holger Geismeier...
Ach, das 1-0 im Ostseestadion.
Nee, 2-1 war es am Ende, glaube ich.
Nee, 1-0.
1-0, hast recht.
Also ich habe in der 43. Hechtflugkopfball von 5 Metern Bildner angeköpft. Ja. Und wir wollten international spielen, hat leider nicht geklappt.
Nee, hat nicht geklappt, aber der FC ist drin geblieben.
Ja, also 1-0, ja, ja.
Nicht so lange. Ich frage auch deswegen, weil das sind ja meine Freunde vom FC-Stammtisch dort, die haben nämlich morgen Peter Neururer da.
Ah, okay.
Also morgen ist Peter Neururer in der Stadt, also passt auf, wenn er mit seinem Porsche Cayenne durchgegangen wäre. Also kann interessant werden, vielleicht hat er ja auch wieder sein Blaulicht drauf, keine Ahnung. Nein, aber es geht nur darum, hast du mit dem auch mal Berührungspunkte gehabt? Und wenn, würdest du ihm vielleicht was mitgeben über den Doppelpass, den wir hier spielen?
Mit Peter habe ich Berührung gehabt, na klar, wir fahren den gleichen Urlaubsort in Winterurlaub, also noch da haben wir uns schon gesehen, also, und da weiß auch jeder, dass Peter noch gut dabei ist. Ich glaube, er wollte mich sogar mal zum FC bringen. Ja, wir hatten auch mal über den FC gesprochen und ich glaube, die Existenz von ihm war nicht so lange hier.
Okay, aber wir hatten, nett umschrieben. Ja,
halb jetzt. Aber das ist ja, gut, da gibt es viele andere auch. Nee, es ging auch damals mal einmal kurz darum, zum FC zu kommen, relativ früh. Ich glaube, das war 96, 97.
Wow, das passt dir noch nicht.
Nö. Aber gab es auch nichts, war ja kein Thema, das war dann relativ schnell erledigt.
Ja.
Aber mit Peter habe ich seitdem, der im Fußballgeschäft ist, immer wieder zu tun und auch immer wieder sieht man sich. Und ich glaube, das ist immer ganz gut, wenn wir uns sehen, dann freuen wir uns aufeinander.
Okay.
Steffen Baumgart, 225 Bundesligaspiele, ich glaube knapp über 140 in der zweiten Liga, war in meiner Erinnerung immer ein sehr agiler, ein aggressiver Stürmer, der angelaufen ist. Ich glaube, der hat heute auch ganz gut ins Baumgart-System reingepasst, wenn man das so sagen darf. Aber vielleicht für viele Jüngere auch hier, das war ja gefühlt ein Fußball aus einer anderen Zeit. Du hast gerade gesagt, Hansa Rostock stand auf dem Sprung in den UEFA Cup, war es ja damals noch, fast nur mit deutschen Spielern. Cottbus war der völlige Gegenentwurf. Damals in der alten DDR-Oberliga eine große Rolle gespielt und haben sich 6 Jahre in der Bundesliga gehalten. Erste Mannschaft, die mal komplett mit Legionären noch aufgelaufen ist. Wie hoch muss man das eigentlich einschätzen, was damals an schwierigen Standorten geleistet wurde in deiner alten Heimat? Und heute gibt es das ja kaum eigentlich noch, dass so ein kleiner Verein auch mal international anklopft. Für mich gefühlt viel weiter weg als knapp 30 Jahre.
Na, erstmal war das jetzt, also für uns war das ja nichts Besonderes. Wir sind mit Rostock aufgestiegen und haben es dann auch 10 Jahre geschafft, in der Bundesliga zu bleiben. Und muss man natürlich auch sagen, wir haben, glaube ich, einmal international gespielt, damals die Qualifikation mit Ewald geschafft. Und sonst waren wir einmal knapp davor und sonst haben wir eigentlich jedes Jahr gegen den Abstieg oder uns versucht, da am Leben zu halten. Und Cottbus ist dann eher so, dass Cottbus eher gar nicht durch das, wie soll man sagen, das Große aufgefallen ist, sondern in Cottbus hat einfach gar keiner gerne gespielt. Ja, das, die größte Lüge in Cottbus ist, dass das Stadion der Freundschaft heißt. jeder, der schon mal war, weiß, dass die Freundschaft spätestens am 5. Platz aufhört.
Da weht ein eisiger Wind.
Da weht ein eisiger Wind und klar, nicht umsonst ist Macker einer immer noch der beliebtesten Innenverteidiger da gewesen. Und der hat in Köln, glaube ich, auch ein paar Spuren hinterlassen. Wir hatten schon ein paar Wahnsinnige in Cottbus und das war dann, glaube ich, auch das, was eben keiner in Cottbus gerne gemacht hat. Und das zeigt aber auch, Unterhaching ist damals auch so ein Beispiel, du kannst über eine Mannschaft, über eine Geschlossenheit schon viel erreichen und viel machen. Und ich glaube, gerade diese Vereine haben das über einen langen Zeitraum dann auch geschafft. Wenn dann die falschen Leute dann manchmal auch ans Ruder kommen, dann wissen wir alle, kann auch mal in die Hose gehen,
ja,
und dann wird der Weg nach oben schwieriger.
Kennen wir. Ja.
Das weiß ich jetzt nicht. Ja, mir nicht so gesagt.
Aus früheren Jahren, ja. Schon lange her. Sehr lange.
Aber ist ja schon auch ein Stück weit auffällig, dass du auch natürlich ein Faible dafür hast. Rostock Traditionsverein, Cottbus, da später noch in Magdeburg gespielt. Union Berlin, glaube auch mit Tusche noch zusammen, der heute. Oder war das gerade, hat sich das gerade überschnitten?
Nö, Tusche war noch Oberligaspieler in Cottbus. Der durfte mit
genau, da habt ihr zusammen gespielt.
Ja, der durfte meine Tasche tragen.
Ah, okay. das werde ich dir sagen am Sonntag.
Da war ich denn schon, das bin ich immer zu betonen. Ja, okay. Ich habe natürlich Bundesliga gespielt und genau. Schon durfte zugucken.
Genau.
Also ich will das schon sagen.
Genau.
Also ich mag jetzt schon einige böse Klinge und ich mag Tusche und ja. Er hat auch eine Riesenleistung bei Union gebracht.
Ja.
Aber ganz oben hat er nicht.
Er hat zweite Liga gespielt. Dann hat, glaube ich, ein Derby gegen die Achter mal.
Nochmal überragend, was ja. Er gemacht hat.
Ja.
Aber trotzdem sage ich.
Ja, Steffen Baumgart, das ist die erste Startzeile, deutlich über Tusche, das können wir schon mal festhalten. Trotzdem, wie gesagt, auch dann Union, geiler Verein, Magdeburg, ein geiler Verein. Ist das schon was, das fällt mir so ein bisschen auf, Ausnahme vielleicht Wolfsburg, weil das ja so ein bisschen auch, ja sagen wir durch mal, ein Konstrukt in der Autostadt ist, dass das Vereine sind, die dich einfach so ein bisschen flächen?
Ich glaube, es hat einfach sich so ergeben. Also ich sag mal, jetzt wenn du 4 Jahre in Paderborn arbeitest, weiß ich nicht, ob Paderborn für alle hier der größte Traditionsverein ist. Und trotzdem hat dieser Verein eine große Tradition und war auch der Verein, der mich dann einfach auch hierher gebracht hat. So deutlich muss man es ja auch sagen. Also ich finde, das sollte man gar nicht so überstrapazieren, dass solche Vereine was Besonderes haben. Ja, im Positiven wissen wir, dass das Negative auch schnell kommt. Also ich glaube, der einzige Verein, der immer positiv mit Sachen umgeht, ist dann wirklich Union. Ja, und alle anderen haben dann, wie sagt man, Höhen und Tiefen. Das aber gut ist fürs Fußballerleben oder für die Erfahrung, die du machst. Dann kannst du vieles relativ gut einordnen, wenn so wie jetzt gerade so eine Euphoriewelle ist. Dann weißt du, dass der Weg nach oben auch ganz schnell wieder nach unten geht und dass es hilft manchmal in der Karriere ganz gut.
Und die letzte Frage von mir zu dem Komplex erstmal. Das fand ich dann auch Wahnsinn. Du hast, glaube ich, in Magdeburg angefangen. Als Trainer hast du auch den Landespokal gewonnen. Das ist gut losgegangen. Und irgendwann, ich glaube, so 3-4 Jahre später, warst du, ich hoffe, das stimmt, in der Bezirksliga in Köpenick, bist abgestiegen, weil das aus hoffnungsloser Lage hast du schon übernommen, in der Bezirksliga Berlin. Findest du das nicht manchmal auch Wahnsinn, wenn wir 9 Jahre später davon reden, dass du der heißeste Scheiß auf dem Trainermarkt hier in Deutschland bist und warst vor 9 Jahren in der Bezirksliga?
Nochmal, die Bezirksliga habe ich gemacht, weil ich Spaß an dem Job habe.
Ja, ja, das glaube ich auch. Job. Das muss man
trotzdem machen. Jetzt muss man sagen, Köpenick-Oberspree ist mein Verein, wo ich in den alten Herren spiele, wo ich in der Tradition spiele, da habe ich meinen Sohn trainiert. Und die Herrenmannschaft war, ich glaube, mit 4 Punkten und minus zu 70 Toren zur Halbserie abgestiegen. So, und ich hatte nichts zu tun, so deutlich muss man sagen. Da haben sie mich gefragt, ob ich das mache. Ich sage, na klar, das ist Fußball. Ja, und auch den Jungs kannst du was beibringen. Und nochmal, also das waren dann wirklich, die Jungs mögen es mir verzeihen, also aus dem Ackergau machst du kein Rennpferd. Aber die Jungs waren teilweise nicht mal Ackergau. Also das war, ne, also war schon spaßig. Aber die Jungs haben Spaß gehabt. Die haben mit Leidenschaft trainiert, die haben alles gemacht. Und ich glaube, wir haben ein Spiel, da habe ich mal 9-1 auf den Arsch gekriegt, auf dem Kunstrasen. Danach habe ich die Jungs hingestellt und gesagt, hier ist der Sack mit dem Ballesack und hier sind die Hütchen. Das ist das, wenn wir vernünftig arbeiten und das ist das, was wir heute machen. So, dann habe ich die Jungs laufen lassen, ich habe nie wieder 9-1 verloren. Wir sind trotzdem abgestiegen, wir waren trotzdem die schlechteste Mannschaft und trotzdem hat es ganz viel Spaß gemacht und von den Jungs melden sich heute noch einige.
Super.
Ja, großartig. Also wenn man die ganze Entwicklung jetzt mal verfolgt, bevor wir gleich natürlich auch wieder zur Aktualität kommen. Es gibt so ein paar Sachen, das ging jetzt gerade ein bisschen flott, deswegen gehe ich noch mal ein bisschen zurück in die Anfangszeit. Du wolltest Torwart werden. Also dann hieß es, du wirst wahrscheinlich zu klein bleiben.
Ja, das sieht man ja. Also da hast du recht gehabt.
Ja, aber angeblich laut Wikipedia, wenn das überhaupt stimmt, was die da schreiben, solltest du nur 1,60 werden und da hast du es aber noch deutlich höher geschafft.
Das ist richtig, aber ich war wirklich Torwart und ich war sehr gerne Torwart. Ich glaube sogar, dass ich das, wenn man jetzt von Talent redet, ich wirklich ein Talent dafür hatte. Und mit 14 war dann aber wirklich abzusehen, dass es dann von der Größe her nicht reicht. Mein großer Vorteil war, ich habe eine absolute Athletik gehabt, was Schnelligkeit angeht, was Sprungkraft angeht. Und dann haben wir relativ schnell erkannt, okay, wenn ich jetzt wirklich Fußballer werden will, dann kann ich im Tor bleiben, werde es aber nie erreichen. Und wenn ich wirklich weiterkommen will, dann mache ich es im Sturm. Und im Sturm war es ganz gut, gerade wer das kennt, so von 14, 15, 16, da ist das Tor noch für alle ein bisschen klar, ne, zu groß. Ja, und wenn du dann eine gewisse Geschwindigkeit hast, reicht ab und zu mal den Ball einfach nur gerade nach vorne zu laufen, hinterher zu laufen, raufzuschießen, passte. Und das konnte ich ganz gut. Dann habe ich also wirklich bis, ja, damit bin ich eigentlich in die Bundesliga gekommen, wenn mich immer einer fragt, was für ein Talent. Ich sage, ich konnte einen Ball vorbeilegen, bin gerade ausgelaufen und habe aufs Tor geschossen. Habe jetzt nicht das größte Talent für Fußball, aber das konnte ich. Und das habe ich ganz gut hingekriegt und damit habe ich mich eigentlich sehr lange gehalten.
Jetzt muss ich dann doch nochmal die Frage stellen, warum hast du denn eigentlich immer diesen hier gemacht? Also ich mach's nochmal.
Den Kragen?
Ja, der Kragen. Also kannst du der Kragen oder was? Oder nee, erzähl
mal. Das war das erste Spiel, das war das erste Trikot, was wir überhaupt mit Kragen hatten. Da ging das gerade los mit den Zahlen. Und da muss man sagen, man hat immer das Gefühl, dass es meine Idee war. Und ich bin ein ganz großer Fan von Eric Cantona gewesen.
Okay, ja,
das ist einer der Stürmer gewesen, die mit dem, gerade was Charakter angeht und was, ja, würde ich mal sagen, was Präsenz auf dem Platz angeht. Und
der am Spielfeld dran.
Ja, ich verstehe ihn aber gar nicht. Also die Diskussion können wir gerne führen. Ich kann das nachvollziehen.
Was er hat auch gemacht.
In den falschen Momenten zum richtigen, ja.
Okay,
aber nochmal,
und
Kragen, das war einfach die Idee und dann habe ich es gemacht. Und da muss man sagen, kamen wir gerade in die Situation rein, da wurde dann auch alles schnell zu einem Markenzeichen gemacht. Und dann war es halt ein Markenzeichen und dann habe ich auch gelassen.
Okay, hat ja irgendwie auch Wellen geschlagen, das hat ja sogar der Kölner behalten, der sich normalerweise außerhalb des FC für nichts anderes interessiert. Aber dafür warst du halt einfach bekannt, auch hier. Ja, ich komme nochmal mit natürlich, jetzt springe ich ein bisschen zur Trainertätigkeit, weil eben schon Paderborn fiel. Jetzt ist ja schon bis zu 2 Jahre in Köln, warst vorher 4 Jahre in Paderborn. Wie ist würdest du selbst deine Entwicklung bezeichnen? Hast du dich als Trainer nochmal verbessert? Hast du nochmal einen Schub bekommen? Oder wie würdest du es einfach jetzt in der Rückschau bewerten?
Ich glaube ja. Ich glaube, das, was beim Trainer immer ist, also ein Trainer sollte eigentlich ein Trainer entwickelt sich, glaube ich, erst mit der Zeit. Vielleicht auch über negative Sachen oder was von außen negativ gesehen hat, über Niederlagen. Und ich glaube, ein guter Trainer lernt eigentlich aus allen Situationen, aus allen Momenten. Und ich glaube schon, dass sich die Arbeit von Paderborn zu Köln enorm verändert hat. Auch durch das gesamte Trainerteam, durch die Art, wie wir es machen, was wir auch machen drumherum, was viele Sachen, was ja auch keinem auffallen kann, weil wir es ja auch dann hinter geschlossener Tür machen. Und ich glaube schon, dass ich da nochmal einen Satz gemacht habe und ich hoffe, dass das auch noch weitergeht. Also ich hoffe, dass ich mich eigentlich jede Woche ein bisschen weiterentwickle und glaube, genug Menschen habe, die mir dann auch mal, wenn es mal nicht so sein sollte, auch den Hinweis geben, jetzt kannst du auch mal wieder loslegen.
Dass jetzt dieses Jahr oder diese Saison ist ja auch Europa dazu gekommen. Das hast du als Trainer noch nicht auf der Tanzkarte. Jetzt kannst du das auch bewerten. Wie bist du denn im Nachhinein, wenn du darauf zurückschaust, mit der Europasaison zufrieden? Oder denkst du, Mensch, ein paar Dinge würde ich beim nächsten Mal doch anders machen?
Ich glaube, du solltest Dinge immer anders machen, weil, wie hat mal ein Reporter gesagt, sie haben nur eine Schablone fürs Spiel gehabt. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, dass man viel mitnehmen kann. Ich glaube, das, was nie wieder so sein sollte, ist einfach dieser Zeitplan oder diese Enge, weil ich glaube, das war unser Problem. Unser Problem war nicht die Dreifachbelastung oder relativ leider die Zweifachbelastung, weil wir aus dem Pokal ja raus waren, sondern einfach, dass diese Enge des Zeitplans enorm war.
Ich darf erinnern, 24 Spiele in 104 Tagen.
Ja, und dazu aber auch 12 Verletzte. Und die kriegst du ja nicht wieder rein. Und am Ende haben wir aufgehört, da hättest du normalerweise noch 2, 6 Bundesligaspiele gehabt und noch 2 in der Conference League. Und ich glaube, das verkennen die Leute. Das ist dann wirklich von einer Ecke zur anderen. Und ich glaube, das war die Schwierigkeit, der internationale Wettbewerb. Das ist nicht nur ein lohnendes Ziel. Und ich glaube auch, da werden wir auch dran arbeiten, dass wir das wieder erreichen. Auch wenn es vielleicht im nächsten Jahr wieder uns keiner zutraut. Also wir wollen schon gucken, dass wir immer wieder auch zeigen wollen, dass was wir angefangen haben, dass es weitergeht. Ob uns das gelingt, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, man kann alle 3 Wettbewerbe spielen und davon bin ich überzeugt.
Also wenn man jetzt allein schon sieht, wie das dieses Jahr, diese Saison gelaufen ist. Ihr habt ja dann nach dem Slowatschko-Spiel, nach dem Nizza-Spiel, noch die 3 Spiele gehabt, die alle 3 teilweise unglücklich verloren gingen. Vor der Winterpause, also vor der WM-Pause. Ne? Und da ist ja normalerweise 4, 5 Punkte holen können. Ne? Das haben ja, ich glaube, gerade ein Leverkusen-Spiel war ja absurd, ne? Also das Hinspiel. Und dann hättest du ganz anders jetzt da gestanden, wenn du jetzt 4, 5 Punkte mehr hättest. Also es ist ja nach oben hin gar nicht so wahnsinnig viel.
Ja, aber über eine Saison gerechnet und dann rechnen wir hätten da gewinnen können, da vergisst man leider auch die Spiele, die hätte man verlieren können. Also das variiert immer, glaube ich. Nee, ich glaube einfach, dass auch, da bin ich auch von überzeugt, es wäre in der einen oder anderen Situation wirklich mehr drin gewesen, auch von der gespielten Leistung. Aber am Ende stehst du, ja, du kannst ja nicht nach 33 Spieltagen, ich sage jetzt mal 10. sein und sagen, das ist nicht gerecht, weil das ist ja nun mal der Fußball und in dem Moment ist er dann auch gerecht.
Tabelle lügt nicht.
So würde ich das auch gern sagen. Aber das, was die Jungs gezeigt haben, ist einfach, dass wir uns nicht verstecken müssen und dass wir durchaus Ambitionen durchaus verfolgen können und müssen nicht jedes Jahr, wie soll ich sagen, und ich glaube, das haben wir zumindest erreicht, dass der Kölner das Vertrauen hat, dass die Jungs Vollgas geben und dass es nicht jedes Jahr gegen den Abstieg gibt, sondern dass man wirklich sagen kann, wenn die Jungs so spielen, dann haben wir auch die Möglichkeit, mehr zu gewinnen als zu verlieren. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment jeder Spaß hat, wenn er im Stadion ist. Und auch sogar bei Spielen, wo wir leider scheiß Ergebnisse hatten.
Hast du denn da, ganz kurz, Thomas, das passt gerade, hast du denn da eine Veränderung festgestellt in den 2 Jahren, dass das Stadion, die Atmo, eine andere ist als am Anfang?
Also ich muss sagen, ich habe das Glück, wirklich in einer absolut positiven Situation hierher gekommen zu sein. Also nach der Relegation, ja. Das muss man sagen, das war ja ein Riesenakt, das dann zu schaffen. Ja, und seitdem ich dann da bin, habe ich eigentlich nur Positives erlebt und ich kann mich auch nicht beschweren über, und jetzt reden wir mal davon, nicht davon, weil mal einer sauer ist oder weil wir mal eine schlechte Phase haben oder, also ich habe bisher 2 Jahre, toi toi toi, ja, viel Positives erlebt und den Fußball, glaube ich, den haben alle mittlerweile angenommen. Ja, auch wenn sie alle stöhnen, wenn wir von hinten rausspielen und nicht in den Ball langkloppen. Ja, ich kenne das Gezitter immer, oh, spielt doch Ball nach vorne und nicht wieder hinten und weiß nicht was alles. Aber auch daran gewöhnen sich alle, weil wir den Ball dann relativ schnell wieder gewinnen.
Okay, Thomas.
Was ich sehr interessant fand, damals, wenn man in Paderborn das mal ein bisschen beobachtet hat, wo ja vielleicht gar nicht diese Lautstärke geherrscht hat wie im Bundesliga-Stadion, wo man auch gar nicht sich so ablenken lässt. Der Fußball, der von deiner Mannschaft gespielt wurde, das war Wahnsinn, wie ihr da durch die dritte Liga durch seid. Und früh aufgefallen ist es, okay, ich dachte, Steffen, ist es nie kalt. Da haben wir ziemlich schon im T-Shirt rumgelaufen. Dann der berühmte, das Kaffeestäbchen, was du da durchgekaut hast. Das wäre vielleicht mal die erste Frage. Fußballer sind ja oft abergläubig. Sind das dann Marotten, die sich verfestigen, wenn es mal funktioniert hat? Oder ist das für dich auch so ein bisschen wirklich, um Dampf abzulassen?
Nee, da merkt man, dass wir alle einen Knall haben. Beim BRK habe ich angefangen, bevor das Spiel angeht, habe ich 3 Möhren gegessen. Ja. Am Spielfeldrand, jetzt wollte ich nicht bei Köln mit Möhren anfangen. Ich glaube, das Gute ist, ich habe dann einiges wieder abgelegt. Dann mit dem Kaffeestäbchen wurde dann mehr über das Kaffeestäbchen gesprochen, als über den Fußball. Da habe ich gesagt, komm, das passt jetzt auch nicht. Und deswegen gibt es dann halt diese kleinen Veränderungen. Ja, ich bin schon jemand, der schon weiß, dass er einen Vollknall hat. Das gehört aber dazu. Und, ich glaube, das passt hier ganz gut her.
Ja, das ist aber schön.
Was darüber hinaus auch, finde ich, imponierend ist, man sieht dich, wie gesagt, ich habe das eben schon mal erwähnt, auch bei anderen Sportereignissen, auch bei den Haien, auch beim Handball. Ich glaube, Sport ist schon ein ganz großer Teil deines Lebens. Kommt das auch so ein bisschen daher? Ich glaube, der Vater war Handball. Torwart, Empor Rostock, ganz großer Traditionsverein.
Ja.
Frank-Michael Wahl, Olympiasieger damals 80.
Aber später. Aber mein Vater war Handballtorwart, war erst auch bei Dynamo, auch ein Dynamo-Kind, dann bei Empor. Gab es Ärger mit Opa, weil der war lange, war 40 Jahre Trainer. Also ich komme eigentlich aus einer Trainerfamilie, aus einer absoluten Sportfamilie. Und also du wirst ja oft gefragt, guckst du gerne Fußball? Nicht so gerne am Fernsehen, sondern wirklich live. Und ich bin lieber bei der U21 oder bei der U19 oder bei Victoria, dritte Liga, mir angucken, bevor ich mich abends vorm Fernsehen setze und dann wirklich 2 Stunden Fußball gucke, bin ich lieber draußen. Ich bin gerne beim Eishockey, ich bin gerne beim Handball. Wie sagt man immer, du musst es riechen und dann macht es auch Spaß. Und wenn du siehst, wie die Leute alle arbeiten, mit wie viel Energie sie dabei sind, das ist das, was ich sehen will. Und ich habe auch ein Glück, dass meine Frau mich zu allen Sachen begleitet und nicht muss, sondern auch will. Und ich glaube, das ist dann das Schöne daran, dass man wirklich auch alles gemeinsam dann machen kann.
Und sie nickt, also das scheint jetzt nicht gesprochen zu sein. Eins wird mich tatsächlich noch interessieren, bevor wir dann nochmal konkret auf den FC eingehen. Wenn man ein Trainer ist, der so viel positive Dynamik und Energie versprüht wie du. Und das ist ja nicht nur ein One-Hit-Wonder, das hat in Paderborn 4 Jahre geklappt, jetzt in Köln schon 2 Jahre. Und auch wenn man mit dir spricht, ob das jetzt vor einem Abschlusstraining von einem internationalen Spiel ist, ob das hier ist, ob man sich so sieht. Ich habe noch nie ein negatives Wort gehört oder dass da einer meckert, Mensch, wir haben jetzt aber echt viele verletzt oder sowas. Ist das so, dass du wie so ein Duracell-Männchen im Hintergrund einfach so eine positive Energie hast? Oder gibt es auch mal einen Steffen Baumgart, der wirklich zu Hause auch mal niedergeschlagen ist und sagt, Mensch, jetzt muss ich mich selber erstmal hochfahren. Ich würde jetzt gar nicht funken.
Nee, ich glaube, also dieses Glas ist halt voll und nicht halt leer. Das ist einfach so. Und so gehe ich aber, oder so gehen wir eigentlich alles an, auch als Familie. Ich finde, wir meckern alle viel zu viel. Uns geht es eigentlich richtig gut. Es gibt Sachen zu lösen, aber die löst du nicht, indem du, ich sag mal, ständig darüber nachdenkst, was andere besser haben oder weiß ich was, sondern indem du machst. Und so sehe ich Fußball. Und wenn leider 4, 3, 2 verletzt sind. Die ist jetzt verletzt, wird operiert, tut uns leid für den Jungen und trotzdem bauen wir den auf und er wird im Sommer wieder dabei sein. Und dann muss der Nächste da sein und dann geht es weiter. Und so sehe ich das. Und Sachen, die nicht laufen, da kann ich gerne rumweinen und Schuld woanders suchen oder ich sage, okay, was war der Grund, warum es nicht gelaufen ist und damit beschäftige ich mich. Aber ich bin, glaube ich, grundsätzlich eigentlich in fast allen positiv, weil negativ ist mir zu viel, gibt auch schon zu viele negative Sachen. Wir diskutieren, was nicht funktioniert oder weiß ich was. Und in Köln finde ich eine ganze Menge, was nicht funktioniert. Bin gerade hier lang gefahren, ist mit einem Fahrradweg gefahren. Dann durfte ich noch ein Auto lang fahren. Also, hätte ich mir sagen können, dass ich hier falsch fahre. Ne? Also, falls ich eine Anzeige kriege, wurde gerade vom Fahrradfahrer angefahren. Also falls ich eine Anzeige kriege, ich bin falsch gefahren. Also,
wir wissen Bescheid.
So, jetzt kann ich meckern oder ich sage, okay, beim nächsten Mal weiß ich es und mach's wieder besser. Also nee, mich siehst du eigentlich fast immer positiv und ich gibt aber auch für mich keinen Grund, negativ in die Welt reinzugucken. Und am Ende muss man sagen, ich stehe morgen früh um 11 Uhr, stehe mit meinen Jungs auf dem Trainingsplatz, darf sie wieder anbrüllen und keiner brüllt zurück. Also mir kann das nicht.
Ja,
eins gibt es ja auch häufig, wenn Trainer so durchstarten, wie das bei dir der Fall ist, dann gibt es ja Trainer, die haben schon so einen vorgezeichneten Laufbahnweg. Bei dir hat man ja immer den Eindruck, du bist im Hier und Jetzt. Das war in Paderborn so, das war vorher beim Berliner AK so, das ist jetzt in Köln so. Macht man sich trotzdem irgendwann Gedanken, dass man mal sagt, wenn ich vielleicht nicht mehr jeden Tag nur noch brüllen will, dann werde ich irgendwann mal Nationaltrainer oder sowas. Oder es gibt ja zum Beispiel, ich habe letztens gelesen, Steffen Baumgart würde irgendwann auch mal gut zu einem Verein wie Borussia Dortmund passen, weil das so emotional ist. Gibt es Vereine, die du für dich ausschließt oder sagst du, das interessiert mich gar nicht? Es kann auch sein, dass ich 10 Jahre beim FC bleibe.
Also was emotionaler ist als der FC, ich glaube. Ich glaube, es gibt in Deutschland die vielleicht 4, 5 Vereine, die eine ähnliche Emotionalität haben wie der FC. Also da werde ich nirgendwo anders hingehen können, wo es mehr ist. Also das ist schon mal erreicht. Ich habe dann gerade ein Gespräch gehabt, wo es dann um den größeren Verein geht. Da ist mir ganz klar gesagt worden, das ist schon der größte Verein. Also das ist dann auch zu akzeptieren.
Das ist aber auch eine typisch kölsche Krankheit. So.
Deswegen geht es ja um die Größe. Wir sind nicht die erfolgreichsten, aber eine Größe haben wir. Nee, ich glaube, das ist Quatsch. Ich sag mal, es gibt ja wieder die Kollegen, die dann, ich sag mal, ich habe jetzt einen Kollegen, der ist ein halbes Jahr dabei, der hat jetzt von Bayern, in 3 Jahren ist er in Bayern, in einem halben Jahr ist er bei Real Madrid. Ja gut, da wird keiner von denen bei mir anklopfen. Also ich bin im Hier und Jetzt, freue mich hier zu sein und hoffe, dass ich so lange wie möglich hier erfolgreich bin. Und wie sage ich immer, mein nächstes Ziel ist dann wieder der Hälfte. Und so arbeite ich mit dem vorwärts.
Wir Journalisten arbeiten immer ein bisschen darauf hin, dass du auch mal so eine zitierfähige Aussage hast. Trotzdem, wenn du so eine Superstar-Ansammlung siehst, wie bei City oder bei Real, ist das trotzdem irgendwo auch ein Traum eines Trainers oder reizt dich viel mehr aus dem, was du hier vorfindest, noch mehr als das Optimum rauszuholen?
Kann sich einer vorstellen, wenn du von Paderborn hierher gehst und du darfst mit Spielern wie Jonas Hector, Timo Horn, Rabatzichos arbeiten, dass man einfach sagt, boah, mit was für geilen Jungs darf ich denn jetzt arbeiten? Und da war mein erster Gedanke, boah, wie nehmen die mich auf? Ja, weil Paderborn, der ist laut, ne? die laufen viel, die müssen viel machen. Ja, und ich habe viele gehört, okay, das, was er in Paderborn hingekriegt hat, kriegt er in Köln nicht hin. Da mache ich mir erstmal Gedanken und sage, boah, was für Spieler hat denn der 1. FC Köln? Ja, jetzt muss man so, ich kam mich zu einer Phase, wo jeder Kölner oder ganz viele, nicht die Kölner, ganz viele gesagt haben, dass diese Mannschaft ja gar nicht Bundesliga-tauglich ist, eigentlich gar nichts kann und weiß ich was alles. Ich war, glaube ich, der Einzige, der gesagt hat, boah, was für Fußballer, mit denen ich jetzt arbeiten darf. Und deswegen mache ich mir garantiert keine Gedanken über die Fußballer in München oder in Dortmund oder weiß ich was. Also meine Jungs geben Vollgas, meine Jungs lächeln mich an. Auch bei der Lautstärke, die sie manchmal hören. Und mehr kannst du gar nicht erreichen wollen.
Also man kann sagen, zu Real gehst du nur zum Einkaufen. Also.
Wenn ich jetzt die falsche Werbung mache, aber zu meinem Edeka.
Ja. War doch immer, wir haben ja auch Rewe, ne? Also da sollte man auch drauf hinweisen. Und ja, wie auch immer.
Nein, egal. Ich gehe zum Rewe, hallo.
Ja, natürlich.
Da kommst du rausschneiden, ich bin nur bei Rewe.
Natürlich nur bei Rewe. Ja, logisch. Aber da gab es ja letztes Mal eine richtig schöne Situation, die bei 24-7 lief, übrigens wirklich zu empfehlen. Das war die Sache, als dein Mitgliedsantrag kam. Du hast am Anfang, kann ich mich erinnern, gesagt, also Mitglied und so weiter und auch hier Hymne mitsingen mache ich halt nicht. Das will ich mir erst verdienen. Ja. Also hat sich bei dir was getan? Du bist jetzt so, du fühlst dich angekommen.
Ich fühle mich wirklich angekommen. Also ich glaube, man sieht mir das auch an. Also ich fühle mich pudelwohl. Also ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und meine ich wirklich zu dürfen und nicht zu müssen. Ja, und dieses Verlängern um ein weiteres Jahr habe ich ja nicht gemacht, weil ich einfach verlängert habe, sondern weil ich das wirklich will. Und deswegen freue ich mich einfach auf die nächste Zusammenarbeit, auf die nächsten Herausforderungen, die kommen werden. Und alles andere wird dann die Zeit bringen. Aber diese Mitgliedsgeschichte, ich habe auch gesagt, okay, nur Mitglied mit der Mitgliedsnummer 72. So. Okay, ich habe einen Mitgliedsausweis hier, ich habe die 72, das ist doch schön. Ja. Müssen das viele Kölner sich mit diesem mal freuen dürfen.
Da gehe ich von aus. Und irgendjemand anders hat jetzt die 72 eben nicht mehr. Ne?
Also, ja, das ist ja leider ein trauriges Thema.
Ja, ist doch kein Thema. Also ich denke, in dem Moment absolut verdient und absolut nachvollziehbar. Ja, was nervt dich denn an Köln? Also ich meine, es gibt die Stadt neigt ja manchmal auch ein bisschen zur Selbstverliebtheit und zur Selbstbesoffenheit. Obwohl, das ist natürlich die schönste Kirche der Welt. Also es gibt nichts anderes. Also,
ja, der Dom in Paderborn, den kannst du ja auch angucken. Ich kenne aber er ist sicher.
Ich kenne das Dreierhafenfenster, also das habe ich mal gehört.
Ja, dann kennst du es aber noch. dir angucken.
Nee, ich habe Rüdiger Hoffmann mal gehört, der also dann auch den Westfalenland gesungen hat. Also die sind ja auch hart drauf, da fliegen ja auch die Kanaldeckel tief, wenn die wollen, aber nur langsamer.
Ja, riesig langsam.
Also da gibt es dann schon auch ein bisschen Unterschiede zwischen eingebogen.
Die Euphorie verfolgt dich, sie holt dich nur nicht ein.
Darauf kann ich nicht antworten. Machen wir Werbung. Es gibt was Wichtiges, was ich euch noch mitzuteilen habe. Und zwar, es sind ja heute sehr viele, die über das Köln-Ticketing gekommen sind. Es ist noch eine andere Gruppe da, die gerne hier vorne noch für die FC-Stiftung spenden kann. Das kann natürlich jeder machen, wenn er das möchte oder sie. Was auch immer. Also hier, wir haben jetzt leider kein Sparschwein, aber hier, da Steffen Baumgart ist drauf und passt dann auf das Geld auf. Also das macht er dann auch mit seiner berühmten, charmanten Art. Und ich bitte euch gleich, wenn wir dann so zum Ende kommen, vielleicht auch eine kleine Spende für die FC-Stiftung, weil der ganze Abend hier heute geht 1:1 an die FC-Stiftung. Wir verdienen nichts, Gaffel verdient nichts, keiner verdient was, aber alle kriegen was. Ein tolles Erlebnis mit diesem tollen Trainer. Ne? Also von daher, legt euch ins Zeug. Und, ja, der Podcast heißt ja Thekenphilosophen, ihr könnt das also bei Spotify, müsst ihr nur Thekenphilosophen eingeben, dann sollte das normalerweise dann auch angezeigt werden. Und da gibt es einen jungen Mann, mit dem ich schon mal ein Buch zusammen gemacht habe, der sitzt da auf der anderen Außenposition, also auch auf dem Flügel, die Fußball-Thekenphilosophen. Dieses Buch ist im Prinzip komplett ausverkauft. Wir haben noch genau 4 Exemplare, eins kriegt Steffen Baumgart geschenkt, zu der 72 noch dazu. Aber 4 können wir noch verkaufen, die kosten ein Stück 20 Euro, ich gebe sie heute auch für 15 Euro an und 5 Euro davon gehen auch an die FC-Stiftung. Jetzt kommt auch was ihn interessiert, kriegt er auch geschenkt. Ich weiß noch nicht, ob er danach noch mit mir redet, aber egal. Da wird die Saison und eine Zwischenbilanz der Arbeit von Steffen Baumgart gezogen, und zwar bis zur WM-Pause. Ja, also da ist also der Rest jetzt nicht mehr mit drin. Ein paar Sachen würde ich vielleicht heute anders schreiben, aber... Ich will es doch nicht hoffen. Nein, das ist eigentlich eine ultimative Lobhudelei, aber natürlich, ich kann es ja, geht ja nicht ohne, muss ja irgendwas reinschreiben. Aber finde ich halt immer. Also von daher, das wird auch für 15 Euro angeboten, auch davon gehen 5 Euro an die FC-Stiftung, davon haben wir noch ein paar mehr da, 10 Stück etwa. Ja, damit ist der Werbepart auch schon beendet, das machen wir alles hinterher. Jetzt machen wir aber erstmal weiter, der Thomas sieht so aus, als wenn er noch was auf der Pfanne hätte.
Ich habe die Antwort noch nicht gegeben, was mich an Köln nervt. Ne? Ja, ja, noch ganz ehrlich?
Bitte.
Die Schranken und die Ampeln, das bleibt immer noch ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, was für ein Ampelsystem hier gibt.
Dann Luxemburger Straße.
Hier stehst an jeder Ampel anderthalb Minuten, ohne dass ein Auto ist. Also das ist auch mal alles, hier muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Schranken, ich habe noch nie eine Millionenstadt gesehen, wo Schranken den Verkehr, ja, wie soll ich sagen, regeln oder zum Stillstand bringen. Ja. Ist das eigentlich umweltfreundlich?
Ich glaube nicht. Und ich habe mal gehört, dass wenn die Ersatzteile brauchen für Ampeln oder Schranken, die findest du heute gar nicht mehr, weil die so 60er, 70er Jahre sind.
Das Gefühl habe ich auch.
Ja, du hast
ich nur noch auf den Knopf drücken, den kann man gar nicht sehen, oder?
Genau. Das ist von Omi wahrscheinlich, sag ich mal so.
Aber wo keine Schranke ist, ist eine Baustelle.
Aber gut, das ist in Berlin noch nicht anders.
Willst du es noch beantworten, was dir nicht gefällt? Außerdem gibt es noch was darüber hinaus. Oder reden wir über die aktuelle Saison. Ja, genau. Wir haben ja jetzt schon einiges, finde ich, wir sind ein bisschen durchgeflogen durch dein Leben, durch deine Trainerkarriere. Was sehr imponierend ist, finde ich, wie einzelne Spieler sich weiterentwickeln und auch dieses Niveau halten. Letztes Jahr hieß es dann immer, der rechten Außenbahn der Kölsche Cafu, Benno Schmitz, der vor 2 Jahren noch mit der Schubkarre aus dem Stadion gefahren werden sollte, der unter dir Leistungsträger ist. Was ich imponierend fand, ist die Entwicklung von Chabot. Den habe ich gesehen hier zu Hause im... Den habe ich hier im Europa-League-Heimspiel gesehen, wo er wo er auch ein bisschen unsicher vorher wirkte. Und das gibt es ja dann auch manchmal auf der Haupttribüne, wird dann so ein bisschen rumgekrummelt und was hältst du denn mit dem? War so der Schabot denn der und so. Und jetzt spielt er so eine souveräne Saison. Vor allen Dingen, man hat auch immer das Gefühl, wenn du mit dem auf dem Platz stehst, die anderen können sich an dem auch orientieren. Was hast du in dem gesehen von Beginn an und inwiefern bist du auch ein bisschen glücklich und stolz über diese Entwicklung, die er genommen hat, der Junge?
Gut, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich glaube, dass wir erstmal, also du musst die Leute auch erstmal ankommen lassen. Es wird ja relativ schnell, gibt es ja diese, wie soll ich sagen, einmal gesehen, Fehler gemacht, oh, der kann nichts. Genickste. Das kann ja nicht laufen, den wollten sie auch da schon nicht haben. Und ich finde, du solltest erstmal mit den Jungs arbeiten. Ich glaube, dass jeder, der hierher kommt, sich erstmal an das, was wir machen, und das mag jetzt blöd klingen, du musst dich erstmal an diese Intensität gewöhnen. Das machst du nicht von heute auf morgen und sagst, komm, jetzt trainiere ich mal mit und mach mal und geh einfach mal so in die Abläufe rein, sondern das dauert dann halt auch einen Moment. Und über die Verbesserung des körperlichen Zustandes, über das Selbstvertrauen, was dazu kommt, kommen natürlich auch die Spieler dazu. Und dann muss man natürlich sagen, du bist selten bei dieser Mannschaft allein auf dem Platz. Du hast mindestens immer 3, 4, die dir helfen und die da sind. Ich nehme das beste Beispiel jetzt gegen Bremen, wo einmal, ich sag mal, beide Innenverteidiger irgendwo sind, aber nicht da, wo sie sein sollten, übertrieben gesagt. Der Gegner kommt frei zum Schuss, hat 5 Sekunden Zeit, um Strafraum den Ball anzunehmen. Das habe ich jetzt 2 Jahren noch so gar nicht gesehen. Und dann ist halt Marvin da und hält den Ball. Und ich glaube, das zeichnet diese Mannschaft aus und das zeichnet dann auch die Arbeit miteinander auf. Und das, was Jeff einfach macht, ist, und da freut er jeden Trainer, der hört zu, und versucht das dann umzusetzen. Und wenn das dann immer besser wird, dann kommt das Vertrauen, dann kommt die Selbstverständlichkeit dazu. Und dann kommt man dazu, dass man Kritiker auch manchmal, wie soll man sagen, eines Besseren belehrt. Beste Beispiel Davy Selke. Ja, ich möchte nicht alles vorlesen, was da drin stand, was er angeblich alles nicht kann. Und ich glaube, jetzt sind wir alle ein bisschen froh, dass wir wieder einen Stürmer haben, der dem einen oder anderen wehtut. Ich habe letztens gelesen, mit Jeff und Davy haben wir jetzt auch bei der Rudelbildung wieder klar die Oberhand. Also ich glaube, das, was wir einfach alle für uns mal haben müssen, wir müssen auch mal die Jungs arbeiten lassen, wir müssen auch mal den Jungs Zeit geben, Entwicklung geben. Ja, ich weiß, nächstes Jahr haben wir 5 Leute aus der A-Jugend dabei, die dann den Pokal gewonnen haben. Bitte tut mir einen Gefallen, auch wenn die vielleicht ein oder anderes Mal auftauchen, gibt den Jungs Zeit, die werden nicht gleich Weltmeister, aber vielleicht werden es in 3 oder 4 Jahren, dass wir sie da hinkriegen. Und ich glaube, wir sollten einfach mal ein bisschen Geduld haben und vielleicht auch das Vertrauen ins Trainerteam haben, dass sie doch vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben, als man manchmal glaubt.
Und Vertrauen ins Trainerteam ist auch noch was Interessantes, weil du ja auch durchaus durch personelle Sorgen, Marc Uth dürfen wir nicht vergessen, vielleicht in der vorigen Saison einer der Besten im Offensivspiel, der fällt eigentlich die ganze gesamte Saison schon aus. Jetzt hast du Florian Kainz dahingestellt, der eigentlich immer auf dem Flügel war, der sich auch stabilisiert hat. Lubicic haben wir auch schon teilweise in anderen Positionen gesehen. Wann kommen die solche Ideen und wie schaffst du es, die auch so umzusetzen, beziehungsweise dann auch konstant zu bleiben? Jetzt könnte ich sagen, der Kainz hat am Anfang schlechte Spieler, das hat er ja gar nicht. Also von daher war es schon gut, dass du das gemacht hast. Aber wie kommt das bei dir, dass du auf solche Ideen kommst?
Ist das schlimm, wenn ich sage, dass ich Kainz 2 Monate zu spät dahingestellt habe? Dass ich
das kannst das du sagen. Auch wieder
okay. Also das ist dann, glaube ich, Entwicklung eines Trainers und dann vielleicht auch mal Mut haben, was zu machen, weil Lubi hat es ja auf der 10 gemacht, Danny hat es auf der 10 gemacht, aber ich glaube, dass Kainz eigentlich der kompletteste Spieler in diesem Bereich ist und am Ende muss man dann auch Vertrauen haben. Also nicht einmal hinsetzen, probieren, sondern wirklich auch mal dann auch gucken, was geht nicht, was war gut in der Situation. Und am Anfang war das nicht alles gut, was er gemacht hat, das muss man auch sagen. Aber du hast schon gesehen, dass er gerade was die technischen Sachen angeht und gerade auch was die Pässe dann angeht in den richtigen Raum, macht die anderen dann wieder besser. Also das sind ja nicht nur Ideen, sondern wir diskutieren dann wirklich auch im Trainerteam drüber. Also da bin ich nicht derjenige alleine, der hinstellt und jetzt habe ich eine Idee und das machen wir, sondern das ist dann wirklich schon, dass wir uns nicht nur damit beschäftigen, wie das so schön heißt, sondern wir diskutieren wirklich darüber. Wir diskutieren, was passiert, wenn du ihn aus 8 wegnimmst, was passiert, wenn du ihn auf die 10 setzt, wer könnte die Position einnehmen. Oh, das sind keine Diskussionen, in denen man mir zuhört und die anderen abnicken, sondern das sind schon wirklich Diskussionen. Und das ist das Gute daran, und das ist auch das Gute an diesem Trainerteam, dass jeder sich dann auch nicht nur mitgenommen fühlt, sondern wirklich auch Verantwortung für das übernimmt, was wir da gemeinsam dann auch dann wirklich auch rauskriegen. Und das zeichnet, glaube ich, auch unsere Arbeit aus. Und das ist auch das Gute, dass wir dadurch natürlich auch die Spieler besser kriegen. Und die Spieler wissen, dass nicht ich der Ansprechpartner sind, sondern dass alle dabei sind und auch alle dazugehören. Und das erleichtert dann viel. Ich hoffe, dass uns das so weiter gelingt, die Jungs nach und nach zu entwickeln. Ich sag mal, ich weiß gar nicht, Linden Meinert aus Hannover 96, ich kenne die, hat auch nicht jeder damit gerechnet, dass er jetzt uns alles in Grund und Boden sprintet. Ne? Also es gibt, glaube ich, mehrere Jungs, die den Weg gemacht haben. Marvin Schwebe. Ja, nur wenn Marvin Schwebe, als er gekommen ist, da wussten nicht mal einige, dass er Torwart ist. Also ich glaube, wir sind froh, dass er da ist. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man vielleicht ein bisschen Vertrauen manchmal in die Situation hat. Lubicic kannte auch keine, Erik Martell kannte keine. Jetzt sind die Jungs gesetzt, Usan Basic, ne, Regionalligaspieler, Olesen Regionalligaspieler und spielt alle Bundesliga. Ah, ich finde das geil, was die Jungs mitmachen und was sie dann wirklich auch wollen. Und so entwickelst du eine Truppe, so entwickelt sich jeder Einzelne und ja, macht schon, also ich glaube, man sieht mich grinsen.
Ja, definitiv und auch zu Recht. Also die Entwicklung gerade bei Kainz, denn ich ja am Anfang so, ja, wie soll ich sagen, so, mit Läufer wäre jetzt ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber so das. So am Anfang, noch bevor du da warst, immer mal ein ordentliches Spiel, aber noch nie so. Das, was er heute zeigt, diese Entwicklung, die habe ich damals bei ihm nicht gesehen. Die Anlagen, gut, dafür bin ich nicht Fachmann genug, das siehst du dann besser. Aber diese Entwicklung, die er genommen hat, die finde ich schon phänomenal und er ist wirklich absolut unverzichtbar. Und als Sascha Wigalke, der uns auch damals mal hier beim Gaffel am Dom, beim Stammtisch damals, dann gesagt hat, das sind ja schon Kevin De Bruyne-Pässe, da habe ich dann gedacht, wenn das jetzt der Baumgart hört. Ja,
also, ich bin auch froh, dass er es nicht gehört hat. Aber ich glaube, es hat natürlich auch viel mit der Art Fußball. Also ich sag mal, jetzt, also wir nehmen jetzt mal einen Stürmer, der uns im Sommer verlassen hat. Ich glaube, die Qualität des Stürmers hat ja jeder gesehen. Ich glaube aber, dass der Fußball enorm geholfen hat, dass er auf 20 Tore gekommen ist. Und ich glaube, das erkennt man wieder, dass die Art des Fußballs natürlich auch dafür sorgt, dass die Jungs nicht nur ein anderes Selbstvertrauen haben oder ein Selbstverständnis haben, sondern dadurch sieht der ganze Bereich ja auch besser aus. Also ich sag mal, wenn du nach vorne spielst oder viele Torchancen hast, dann bist du auch automatisch dabei, Tore zu machen. Und auch der Junge ist ähnlich wie Devi, die brauchen halt 4, 5 Möglichkeiten im Spiel, um dann einmal zu treffen. Da macht nicht jeder das erste Tor rein, auch wenn sie mal so getan haben, als wenn die erste Chance drin war. Sondern die haben dann halt ihre Abschlüsse, die haben halt ihre Möglichkeiten und damit wächst was. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und deswegen sage ich nochmal, die Überzeugung in den Fußball, in die Art und Weise, ich glaube, die kriegt mir keiner genommen. Und das ist auch das, was die Jungs dann auch auszeichnet und dadurch auch, ich glaube, alles insgesamt besser aussieht.
Ich kann dich natürlich jetzt nicht hier, sag ich mal, mit dieser Nationalspielgeschichte außen vor lassen. Du hast ja gestern bei den Kollegen, Martin, schöne Grüße, hast du ja bei Martin gesagt, dass Devi Selke eventuell das Zeug zum Nationalspieler hat. Das hast du ja natürlich auch ernst gemeint.
Ich habe es ein bisschen erklärt. Anders gesagt. Ich hab gesagt, wir haben nur zwei wirkliche Mittelstürmer. Der eine ist Füllkrug und der andere ist Devi Selke. Und wenn Devi so weiterarbeitet und mit einmal, ich sage jetzt mal, kontinuierlich weiter trifft, dann haben wir ein Eigenjahr der Europameisterschaft. Und da bin ich gespannt. Das ist alles. So, dass Devi trotzdem nicht immer aussieht wie ein Filigraner und dass er trotzdem auch mal einen Ball über drei Meter übers Tor schießt, damit werden wir alle lieben müssen. Aber eins steht fest, den Jungen im Sturm zu haben, tut dem anderen erstmal weh. Und dann warten wir mal ganz in Ruhe die Entwicklung ab. Und ich will ihn auch nicht in die Nationalmannschaft singen, sondern ich habe gesagt, wenn der so weiter kontinuierlich dran ist und dann weiter seine Tore macht, dann bin ich gespannt. Das war ja die Aussage. Und dass das natürlich dann Richtung Nationalmannschaft geht, werden wir sehen.
Ich muss auch einen anderen Spieler ansprechen, der mir immer mehr auffällt, der leider dieses Jahr große Probleme mit Verletzungen und Krankheiten hatte, das ist der Jan Thielmann. Bei dem Jan, also die Entwicklung, die der jetzt genommen hat, auch wieder, ich meine, das ist ja auch ein Kraftpaket geworden, also da ist ja ordentlich auch was passiert in der Hinsicht. Wie siehst du, was hast du für ihn für Perspektiven? Ich gehe gar nicht auf Nationalmannschaft, ich sehe auch das Herz, was der hat, dieses Kölsche, dieses, ja, ich sag mal, Messer zwischen die Zähne und vorne raus. Erinnert mich fast ein bisschen an den jungen Steffen Baumgart, kann das sein?
Ach, wenn ich jetzt sage, Jan ist Lieblingsspieler, nein, das wäre jetzt zu viel. Nein. Aber ich glaube, wer Jan arbeiten sieht. Also bei Jan haben wir eher das Problem, dass wir ihn versuchen einzubremsen und dass ich gehe. Also ich nehme ein Beispiel und das zeigt ja eigentlich, wie Jan dieses Spiel eigentlich liebt. Es gibt ja immer so den, wenn jemand lange verletzt ist, dann fangen wir oft mit einem Neutralen an. So, und dann ist er eher in der Mitte, ist der Ballverteiler, muss nicht in die Defensive, sondern muss offensiv sein. Jan ist der Einzelspieler, der es geschafft hat, mehr als neutraler zu laufen als alle anderen. Und das gab es bisher noch nie. Das heißt, um ihn zu schonen, haben wir noch gar keine Position gefunden, weil du gar nicht schonen kannst. Ja, und das musst du erstmal hinkriegen. Und das zeigt eigentlich, mit wie viel Leidenschaft und Herz Jan dabei ist. Und ich glaube, das wird er immer haben. Und da geht es gar nicht darum, ob der irgendwann mal Nationalspieler oder irgendwas wird, weil der ist mit so viel Liebe bei diesem Spiel dabei und dem geht es wirklich nur um dieses Fußballspielen und das siehst du den tagtäglich an und jetzt habe ich heute zu ihm gesagt, ich sage, Jan, du musst nicht jedes Mal doppelt so viel laufen wie die anderen, weil die laufen auch schon viel und das wäre schon schön, wenn wir jetzt da hinkommen, dass du zum viel laufen auch noch richtig viel läufst. Das ist die nächste Aufgabe, die wir haben.
Ich glaube, der Thomas hat mal wieder was auf Lager.
Ja, ich habe jetzt mal gerade auf die Uhr geschaut. Wir sind jetzt knapp bei 57 Minuten. Wir haben ja Steffen gesagt, dass wir ungefähr eine Stunde machen. Können wir so langsam ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen.
Ich könnte auch eine Stunde weiter.
Könnte ich auch, aber wir wollen ja auch unsere Verabredungen halten.
Die halten wir auch.
Steffen,
sehe ich so aus, als würde ich gehen? Nein. Absolut, das weitermachen.
Dann sehr gerne noch, aber ich meine, du hast ja auch noch Damen dabei. Ich weiß nicht, was die heute Abend noch für ein Programm haben. Trotzdem, jetzt haben wir hier eine total angenehme Atmosphäre und alle sind natürlich jetzt auch erstmal dem FC und dir eh schon positiv gesonnen. Was nervt dich zum Beispiel an Journalistenfragen? Also wenn du draußen stehst, das frage ich jetzt tatsächlich mal, weil es ist ja immer ganz leicht, dieses Bashing zu betreiben. Ah, die Journalisten, die reden alle nur Quark und so. Na, das riecht man ja oft, das hast du nicht gesagt. Was magst du an dem Austausch mit Reportern, Moderatoren und was geht dir um den Senkel?
Ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, also auch die Moderatoren haben sich ja verändert. Ich sage jetzt mal immer deine Generation. Da wurde aus meiner Sicht immer noch mal klar miteinander gesprochen und auch außerhalb des Spiels. Und da entwickelt sich was. Wenn ich mir heute die ganzen jungen Hasen angucke, die glauben, dass sie intelligent sind, weil sie dir eine Frage stellen, woher lagst
du? Sind sie traurig, dass sie verloren haben?
Sie haben gegen Dortmund 6-2 verloren, aber sie haben auch Sinnschüler 3-2 gewonnen. Haben sie keine Schablone? Hä? Das sind dann so Dinge, wo du sagst, also...
Du kannst aber auch kritisch gucken so manchmal.
Ja, ich gucke auch, das muss ich auch sagen, weil das Problem ist, was ich nicht mag, ist einfach, wenn es ins Persönliche geht. Letztens hat mir einer die Frage gestellt, oder stellt dir die Frage und gibt dir gleich die Antwort. Und habe gesagt, du, wir können nochmal von vorne anfangen. Willst du, dass ich jetzt antworte oder willst du, dass ich deine Antwort bestätige? Wie hättest du es gern? Ich glaube, das fällt vielen Journalisten mittlerweile schwer, nicht, wie soll ich sagen, einfach mal nicht zu provozieren. Einfach mal nicht versuchen, den Hintergrund zu finden, warum, ja, sie haben jetzt den Fehler zum 1-0 gemacht. Wie geht's Ihnen? Hä? Was ist das für eine Frage? Mir geht's beschissen, weil die ganze Mannschaft dem 1-0 hinterher rennt. Ja, das sind doch keine Fragen. Ja, und wie soll ich sagen, mein bestes Beispiel. Wir reden ja dann von Fachmagazin, ja, und dann ärgert sich ein Trainer in der Pressekonferenz über eine Frage. Und danach gibt es einen Kommentar vom Fachmagazin, was mir erklären möchte, dass es ja das Fachmagazin so eine Frage stellt. Und wenn du dann aber die Frage gehört hast, die gestellt wurde, ging es eher darum, dass die Spieler was nicht kapiert haben. Und dann denke ich, warte mal, wo ist denn die Fachfrage? Das ist die Fachfrage an den Trainer, wussten ihre Jungs heute nicht, worum es geht.
Hä? Und du sprichst die Pressekonferenz von Oliver Glasner.
Ja, den spreche ich an. Und dann regt sich der Trainer auf und sagt mal ganz deutlich, pass auf, das sind meine Jungs. Ich nagel doch meine Jungs nicht in der Öffentlichkeit, nur weil sie der Meinung sind, ich muss sie annageln. Wir sind doch nicht im gleichen Boot. Das sind meine Jungs und die beschütze ich, solange ich kann. Und dann müssen sie doch verstehen. Aber das Fachmagazin stellt sich hin und sagt, oh Gott, wie kann ein Trainer so reagieren auf eine Frage, die ja... Das ist auch keine Fachfrage. Wann kommt denn die Fachfrage? Wann stellt mir ein Journalist eine Frage, die fachlich gemeint ist? 4-4-2, warum? 4-2-3-1, warum? Umstellung? Ja, viele kriegen gar nicht mehr um, dass wir umgestellt haben. Ja, denke ich, ja, Leute, ja, das seid ihr. Und da denke ich, das kann besser werden. Und wir haben viele, oder muss ich sagen, wir haben sehr, sehr viele gute. Sehr, sehr gute. Ich habe eher das Gefühl, dass die immer mehr rausgedrängt werden und wir die ganzen, sagen wir mal, die etwas schöner sind, die als zweite Woche Model machen können, dann vielleicht eher in die Richtung gehen, auch was für den Sport zu fragen, das wäre schon schön.
Aber er hängt ja noch beides ab, ne?
Das hast du jetzt gesagt.
Das wollte ich auch noch sagen, das ist schön.
Danke sehr. Aber was mich jetzt tatsächlich noch interessieren würde, wenn du auch mal Trainer dir anschaust, wir haben eben schon über Trainer aus deiner Generation gesprochen, die dich trainiert haben. Dann gab es ja früher den impulsiven Udo Lattek, es gab den Stoiker Ernst Happel, der ganz ruhig war auf der Bank. Dann hat sich das teilweise ein bisschen heute geändert auch. Guardiola, sagen alle, der macht dieses Kurzpassspiel, Tic-Tac-Toe, damals in Barcelona, jetzt bei Manchester City. Mourinho ist ein ganz anderer Typ.
Ein ganz anderer Typ.
Da geht es ums Gewinnen mit allen legalen und halblegalen Sachen. Gibt es einen Trainer, wo du sagst, den finde ich cool, den mag ich, ohne dass du ihn kopieren möchtest?
Nee. Also ich habe noch nie Vorbilder gehabt, wo ich gesagt habe, also klar, guckst du auf den einen oder anderen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das, was der Trainer macht, finde ich super oder das nicht. Wie gesagt, es gibt gar nicht so die Vorbilder, aber es gibt Trainer, sag mal, bei Wolfgang Wolf, nehme ich immer gerne als Beispiel, also bestimmt nicht der größte Taktikexperte aller Zeiten gewesen, aber du wusstest immer, woran du bist und er hat eine klare Idee vom Fußball gehabt und die hat er auch vermittelt. Und das waren die Trainer, die Friedhelm Funkel. Ja, ich mit Friedhelm, als er in Rostock war, ich glaube nicht, dass wir eng miteinander war. Ne? Hat mich aus dem Kader genommen. Ich bin dann auch irgendwann mal nicht mehr der Spieler gewesen, den er wollte und so weiter und so fort. Aber der hat immer einen klaren Plan gehabt. Und ich glaube, das ist als Trainer entscheidend. Wenn du einen klaren Plan hast, dann funktioniert das. Wenn du einen Weg gehst, dann funktioniert das. Und viel wichtiger heutzutage, vielleicht sich nicht von jedem einreden lassen, was der richtige Schritt ist, sondern deinen eigenen Weg gehen. Und deswegen gibt es diesen Trainer gar nicht, zu sagen, das würde ich gerne oder das würde ich gar nicht. Und ich glaube, das kann man auch gar nicht vergleichen. Guardiola ist, glaube ich, unbestritten einer der besten Trainer der Welt. Aber er hat, glaube ich, noch nie einen Verein aus der Insolvenz rausgezogen. Also das hat er, glaube ich, nicht gemacht. Ich glaube,
der war noch nicht in Paderborn, ne?
Nee, der war noch nicht in Paderborn, wo das Insolvenzverfahren fast lief. Also ich glaube, das sind dann wieder andere Arbeiten. Ja? Und Jürgen Klopp ist einer der Trainer für mich. Und ich durfte ihn leider noch nicht persönlich kennenlernen. Der hat Mainz damals als Abstiegskandidat zweite Liga über 4 Jahre in die erste Liga geholt. Dann Borussia Dortmund 2 Jahre Achter und Zwölfter geworden und dann Meister geworden. Also der hat immer was aufgebaut. Der hat mit Liverpool was geschafft, was ich sag mal, ich glaube, 20 Jahre keiner geschafft hat. Das sind dann Trainer, wo ich sage, die haben dann wirklich was aufgebaut, die haben was erreicht. Christian Streich hat die Arbeit von seinen Vorgängern weitergeführt. Boah, das finde ich schon geil. Urs Fischer, ich weiß gar nicht, hat irgendeiner mal erlebt, dass ein Verein aufsteigt und 4 Jahre hintereinander nicht Bundesliga ist, sondern 3 Jahre international erreicht.
Die sind mit uns im FC aufgestiegen.
Ja, also das sind Trainer, wo ich sage, ich mag jetzt nicht jedes Mal diese Fußballspiele und ich mag vielleicht auch nicht immer alles, was sie machen oder was sie sagen. Das mag ja bei mir auch keiner. Aber ich finde, das ist eine Leistung, also, da ziehe ich die Hüte vor und das macht geil und das macht Spaß zuzugucken.
Und das finde ich jetzt total imponierend. Also ich bin ja oder habe das Gefühl, wenn man neben dir sitzt, dann ist man ja richtig elektrisiert. Also du könntest mich wahrscheinlich heute mal zum Laufen bringen. Als 50-jähriger Innenverteidiger. Aber
dann hast du alles geschafft.
Wenn ich sie sehe, da wird dann meine Schlussfrage erstmal rangehen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, als junger Fußballer, man ist ja auch groß geworden, hat ja für jemanden geschwärmt. Ich weiß, dass du auch für meinen Verein früher mal ein bisschen geschwärmt hast. Ja, da gibt es ja diese Dokumentation jetzt gerade von 83 gegen Juve, wenn man das immer sieht, da kommen ja als HSV-Fan fast ein bisschen die Tränen. Aber gibt es irgend so ein Spiel oder irgendeinen Wettbewerb oder irgendeinen Spieler, wo du sagst, boah, mit dem hätte ich gerne mal zusammen auf dem Platz gestanden oder ich hätte gerne in dem Spiel neben dem da agiert, weil wie du so über Fußball reden kannst, diese Liebe ist ja förmlich zu greifen.
Ja, ich glaube, es gibt gar nicht dieses eine Spiel, weil Fußball ist, ja, Fußball, also das, was ich sehen will, ist einfach, wie soll ich sagen, wenn die Leute sich den Arsch aufreißen auf diesem Platz und viel wichtiger mittlerweile, wenn sie auch vernünftig miteinander umgehen, da ist halt, und deswegen, ich war ja beim Handball und das ist ja das, was mich beim Handball begeistert, die treten sich um, die reißen aneinander rum und dann ist halt wieder hochgeholt. Und das ist das, wovon wir lernen können. Ich glaube auch, das hat auch viel was mit Erziehung zu tun. Ja, wie gesagt, in Dresden jetzt, ich weiß gar nicht, kennt ihr so Dresden-Mappen, hat das einer gesehen, dass der Spieler eine gelbe Karte kriegt, weil er draußen verletzt ist und ins Spielfeld robbt? Ja. Da muss man sagen, ganz ehrlich, hast du eine Macke? Bleib da draußen liegen. Ja, letzte Woche vor dem Spiel, gegen wen hat der Bremen gespielt? Gegen wen war das? Gegen Leipzig? Ja, wo er mit dem Kopf auf der Linie liegt und einen Krampf kriegt und bei der Rudelbeine kriegt du schon einen Krampf. Wollt ihr mich verscheißern oder was? Ganz ehrlich, das ist das, was mir auf die Eier geht. Aber wenn du Leidenschaft siehst, wenn du siehst, wie die miteinander fighten, auch dann vernünftig miteinander umgehen, wenn du bemerkst, wann du eingetreten hast, ja, dann geh hin und sag, tut mir leid. Das ist das einfach, was Spaß macht und ich glaube, das muss wieder rüberkommen, so dass du dieses, ja, dieses Feuer, das muss einfach da sein und dann macht mir alles Spaß. Das kann schon ja. Und das ist Erziehung. Das ist Erziehung. Und da ist auch so, genau das sind die Dinge, dass dieses Gedrehe und 5-mal Kreisel und weiß nicht was alles, ganz ehrlich. Wie sage ich zu meinen Jungs, tut weh? Ja, tut weh, wenn du stehst? Ja, ich stehe auf.
Wunderbar. Jetzt muss ich hier mal eine geschichtliche Frage loswerden, verbunden mit einem Wunsch eines sehr nahen Verwandten, sprich meines Vaters. Kennst du Chick Tchaikovsky?
Oh nee, da muss mir aufstellen. Ich wollte ja sagen, also ich könnte dir Geld tun. Nein.
Also er war ein wunderbarer Spieler, Mittelfeldspieler, 1954 bei der WM und 1962 war er der erste Meistertrainer des ersten FC Köln.
Und das ist jetzt böse, ich hoffe, das sind bei mir nicht schneiden.
Glaube ich, der erste Meistertrainer in der Bundesliga für die Bayern. Also der hat einiges geleistet. Ja. War aber eine Gestalt, also er war, glaube ich, ein Stück kleiner als du und hat auch eine ziemliche Kugel. Und deswegen, ich leite das deswegen ein, weil mein Vater die ganze Zeit sagte, der erinnert mich immer an, mein Vater ist 83, der erinnert mich immer an Chip Tchaikovsky, also du. Also,
aber auch nicht.
Aber nimmst jetzt, er meint natürlich die Trainertätigkeiten.
Ja, ich versuche mal die Kugel wegzukriegen,
weil von Chip Tchaikovsky nämlich dieses wunderbare Zitat, einige kennen es, oben gießen, unten treten. Also er hat dieses typische Serbo-Kroatisch, was er da gesprochen hat, und oben küssen, also er hat immer seine Abwehrspieler gesagt, oben freundlich sein, unten ordentlich mal reinhalten. Also er war ein ganz spezieller Typus und das war von meinem Vater aus, das wollte ich jetzt noch hinten anhängen, ein absolut, ein größeres Lob gibt es gar nicht. Das auch kannst du dir echt was heim.
Vielen Dank.
Einfach wird es auch nicht viele Trainer mit dir geworden. Ja, ich habe natürlich noch ein paar weitere Fragen hier, und zwar die Belastungssteuerung Europa. Wir hatten das eben mal angekratzt. Ich würde das gerne noch mal kurz vertiefen. Die Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast, da gab es natürlich auch manchmal Kritik an Aufstellungen, von wegen, jetzt hat er 7 Leute rausgenommen nach dem gewonnenen Spiel gegen Dortmund. Ich glaube, das war gegen Partizan, kann das sein? Ich glaube, ja. Und dann Partizan, der letztendlich dann auch so ein bisschen der Knackpunkt war. Würdest du das heute wieder so machen, oder wie sind deine Erkenntnisse daraus?
Also ich würde gerne nochmal wieder in die Situation kommen, um dann dir erklären zu können, ob ich es nochmal mache oder nicht, weil zu dem Zeitpunkt habe ich es einfach zu 100% richtig gefunden. Und ich sehe jetzt auch noch nicht die Situation, es anders zu sehen. Das, was unser Problem war, war nicht, dass wir sie mal gewechselt haben, sondern das Problem war einfach, dass dann uns Leute weggebrochen sind, die einfach nicht mehr da waren. Ich glaube, das erkennen die Leute. Also ich habe 7 Mal gewechselt. Und am Ende hat uns das aber auch durch diese, ich sage es mal, auch wenn es zum Ergebnis her gegen Leverkusen nicht gestimmt hat oder gegen Hoffenheim und Unentschieden rausgekommen ist, wenn du dann aber die Leistung der Jungs siehst, dann war das aus meiner Sicht genau das Richtige. Ob ich es nochmal so machen würde, ich glaube, ich bin keiner, der Sachen gerne 2-mal oder 3-mal wiederholt, sondern ich würde mir über in der Situation dann die Gedanken machen. Ja, jetzt sagen wir, gibt ja immer die Diskussion, ne? Und auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht, die ganzen Wechsel bei dem HSV-Spiel. Ja, Pokal, ja, und da bin ich mir auch sicher, dass ich das vielleicht nicht mehr so machen würde. Zu dem Zeitpunkt war ich aber davon überzeugt, das richtig zu machen. Und meine Sache ist ja, ich muss es vorher entscheiden. Ihr dürft da hinterher diskutieren und habt hinterher eine Meinung, ob das denn richtig oder falsch war. Ich muss die Entscheidung vorher treffen und das ist dann auch wirklich mein Charakter, dass ich sage, oh, das treffe ich dann auch mit 100%iger Überzeugung. Aber, und das kann ich auch sagen, ich mache mir nach jedem Spiel. Nach jedem Spiel, nach jeder Entscheidung mache ich mir Gedanken, war es die richtige, hätten wir es anders machen können. Ich nehme mal das Beispiel jetzt gegen Bremen, habe ich richtig ausgewechselt oder habe ich nicht gemacht? War es die richtige Entscheidung, Lubi nach 30 Minuten rauszunehmen oder nicht? Ich muss es in dem Moment entscheiden und dann entscheide ich es auch zu 100%. Aber ich kann jedem sagen, also es gibt keine Entscheidung, die ich einfach da abwinkel, sondern ich versuche alles zu hinterfragen oder hinterfrage auch alles und habe ein sehr, sehr gutes Trainerteam, was das auch macht.
Und vom Trainerteam ist das von mir zu Kritik an. Kritik ist ja nicht immer automatisch negativ.
Nee, auch nicht negativ. Also, nee, ich sehe das auch nicht negativ.
Nee, also von wem nimmst du Kritik an und von wem naja eher nicht?
Die Frage ist, was verstehst du unter Kritik? Verstehst du Kritik, dass dir jemand sagt, du hast es falsch gemacht, oder verstehst du Kritik darunter, dass man miteinander diskutiert?
Das ist halt dieses Thema, konstruktive und destruktive Kritik. Also wenn jemand konstruktiv...
Also was du mir nicht sagen darfst, wenn du zu mir kommst und sagst, ja, war das scheiße, dann weiß ich nicht.
Nee, das ist destruktiv.
Das ist halt die Journalistenfrage, ob man alles scheiße sagt. Falscher Moment, du bist nicht der Richtige.
Also da stehe ich für, ne? Also, erinnern bitte nur konstruktiv und begründet.
Wenn du aber mit mir in die Diskussion gehst und dann auch versuchst zu begründen, dann würden wir darüber diskutieren und dann ist es für mich auch gar nicht Kritik, sondern es ist einfach über Fußball diskutieren. Also Kritik, was ist denn, also wir dürfen doch nicht immer alles, gibt nur, wenn ich einer anderer Meinung bin oder wir anderer Meinung sind und wir reden darüber, ist es ja nicht kritisch, sondern wir reden einfach aus verschiedenen Standpunkten, aus verschiedenen Sichtfeldern, Blickfeldern, diskutieren wir darüber, ob das ein junger Spieler ist, ob es 2 Sechser in Dortmund waren, ob es falsch war, mit Sages oder Levi anzufangen oder weiß ich was. Da finde ich, kann man über alles diskutieren. Ich kann dir zu allem ein Argument bringen.
Ja.
Leider mit dem Ergebnis gehen die Argumente mir schnell mal aus. Ja? Aber nochmal, alle Entscheidungen, die ich treffe, bin ich davon überzeugt, dass ich sie in dem Moment richtig treffe.
Also wenn es überhaupt Kritik gibt, dann sind es eben diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe.
Ich weiß auch, worüber diskutiert wird.
Ja, weil das ja normal ist. Ich meine, sonst wird ja keiner den Verein interessieren. Ich meine, also dieser Verein bewegt halt die Menschen. Und es gibt viele, die äußern Kritik sag ich mal, laut und derb und total daneben. Aber es gibt auch viele, die halt versuchen, das Ganze auch argumentativ halt zu machen. Also zum Beispiel.
Und trotzdem ist ja keiner von denen auf dem Trainingsplatz.
Nee,
das ist keine Erfindung drin und weiß ich was. Und deswegen nochmal, ich verstehe viele Diskussionen und ich finde es auch okay, wenn man es aus meiner Sicht dann immer vernünftig macht. Aber ich kann sagen, jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich ja nicht immer alleine, sondern die treffen wir auch im Trainerteam. Die treffen wir, speziell ich, dann auch zu 100%. Bin mir aber oft danach bewusst, dass es vielleicht nicht immer die richtige Entscheidung war. Und dann muss man aus meiner Sicht die richtige Schlussfolgerung finden, muss daraus lernen, muss daraus aber auch, und lernen meine ich nicht, indem ich sage, ich habe jetzt gesehen, dass es falsch war, sondern ich muss die Lösung haben. Ich muss die Lösung haben, dass Kainz jetzt auf die 10 gehört. Ich muss die Lösung haben, dass Lubi die 6 spielen kann und die 8 spielen kann. Und das kriegst du nicht hin, indem du einfach nur sagst, machen. Das kriegst du vielleicht manchmal auch hin, indem du vielleicht mal auf die Fresse fällst.
Okay, das sind halt dann die sogenannten Erfahrungswerte, die man dann halt auch zieht und dementsprechend kann man dann daraus was machen. Thomas, ich würde jetzt gerne nochmal an dich weiterleiten. Du hast bestimmt auch was im Köcher.
Ja, so viel eigentlich gar nicht mehr, aber Stefan hat ja gerade gesagt, es sieht nicht so aus, als wenn er gehen möchte, aber trotzdem, wir gehen jetzt auf die Schlussphase zu und ich glaube, wir sollten vielleicht jeder noch irgendwie so zwei Fragen machen. Und Stefan, als erstes würde mich mal interessieren, gibt es einen Fußball von einer Mannschaft, weil du auch sagst, du guckst viel Sport, wo du sagst, oh, die spielen da, da schaue ich dann tatsächlich, du hast eben gesagt, eigentlich bist du lieber auf dem Platz, da schaue ich gerne mal hin.
Doch, also ich gucke dann schon hin, also jetzt nicht so intensiv, dass ich jetzt nur den Fernseher anhabe und nur das die ganze Zeit um Fußball gucke, sondern ich gucke es auch auf nebenbei. Aber es gibt ganz, ganz viele Mannschaften. Brentford ist eine Mannschaft, die jetzt einen außergewöhnlichen Fußball spielt, auch eine außergewöhnliche Art hat.
Auch mit einem coolen Trainer, ne?
Auch mit einem coolen Trainer. Es gibt ganz, ganz viele Mannschaften, die andere Wege gehen, auch was das Scouting angeht, die noch gar nicht so in der Öffentlichkeit sind. Also ich finde, du kannst im Fußball jeden Tag viel mitnehmen, ob dir das alles gefällt. Guardiola, sage ich, gewinnt die Champions League. Wenn ich mit einmal anfange, mit der Dreierkette zu spielen, wird er das gelernt aus den anderen Finals, die er verloren hat, dass er seine Mannschaft so aufstellt, dass sie am stärksten aufgestellt ist. Also ich finde, du kannst ganz, ganz viel aus den Sportarten, nämlich auch aus Fußball, aber es gibt nichts Spezielles, sondern ich finde das alles, also man kann aus meiner Sicht aus allem was rausziehen, wenn du dich damit tagtäglich beschäftigst, findest du eine ganze Menge und auch ganz, ganz viel in vielen Fußballspielen, sogar in den Fußballspielen, die oft langweilig sind.
Und das würde mich dann auch noch interessieren, weil du gerade auch verschiedene Sportarten ansprichst und du ja schon jemand bist, wo man den Horizont einfach sieht, dass er sich auch immer erweitern möchte und das ist auch der Anspruch. Was interessiert dich außer Sport? Was machst du noch? Vielleicht hätte ich auch deine Frau mal fragen können. Gibt es auch mal Kultur, Theater, Konzerte oder sagst du, es dreht sich dann meistens doch um das, was auch mein Beruf ist?
Nee, wir gehen viel in Konzerte, also wir sind viel. Also Lanxess Arena, das ist uns, glaube ich, jeden zweiten Tag.
Eigene Loge mittlerweile.
Das nicht, aber also ganz viel bei Konzerten, auch verschieden. Also ich glaube, wenn meine Playlist kennt, da ist dann von etwas ruhiger bis ganz laut alles dabei. Museen gehe ich sehr, sehr gerne. Also da kannst du mich abstellen und 3 Stunden wiederholen. Also ich kann durch so ein Museum ewig lang durchgehen. Also das interessiert mich immer. Wir machen gerne Städtetouren und gucken uns die Städte an und eigentlich war alles, was da möglich ist. Also es gibt schon ein paar andere Hobbys. Aber Fußball ist immer noch das.
Okay. Ja, dann möchte ich am Ende, es ist natürlich ein bisschen Eigenwerbung, aber es ist natürlich auch als Information für viele andere natürlich nicht ganz unwichtig. Ich habe mich ja jetzt wirklich angetraut, das Buch über Jonas Hector zu schreiben, und zwar über seine Karriere, so wird das Cover aussehen. Einige von euch kennen es ja schon und Steffen Baumgart war so nett, mir eben zuzusagen, dass er gerne da auch ein paar Worte dafür beisteuern möchte. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und ich möchte einfach nur die Gelegenheit nutzen, weil du gerade hier bist, dem Jonas auszurichten, dass es bei mir, glaube ich, in ganz guten Händen ist. Ich werde da definitiv nichts, aber auch wirklich gar nichts, was da sein Privatleben angeht. Es geht nur rein um Fußball und die Darstellung einer wirklich großartigen Karriere. Und das war mein ganz persönlicher Anspruch, da auch das zu machen. Weil Jonas war damals hier, war hier genau an dieser Stelle ein bisschen tiefer, weil wir damals die Bühne noch nicht hatten. Und das erwähne ich deswegen, weil er in fast keine Talksendung gegangen ist. Also der FC-Stammtisch war damals die einzige, wo er das überhaupt gemacht hat. Er war noch zu jung, um sich zu wehren, vermute ich mal. Also, aber er hat sich, glaube ich, ganz wohl hier gefühlt. Einige von euch, weiß ich, waren dabei. Und wir hatten einen richtig wunderbaren Abend. Ich hoffe, er erinnert sich vielleicht daran. Ansonsten, also ich hatte viel Spaß mit ihm. Er war auch unglaublich charmant, hat ja also mehr oder weniger die Leute im Sturm erobert. Also dieses, was manchen sagen, so manchmal dieses grumpy old Hector, den haben wir ganz anders erlebt. Der war natürlich auch noch deutlich jünger. Ich wollte einfach nur mal loswerden, dass das einfach eine großartige Erinnerung war und natürlich auch eine großartige Karriere, weil er ist wirklich die erste echte FC-Legende, auch wenn man mit solchen Sprüchen immer ein bisschen aufpassen muss, der Neuzeit, weil die anderen sind halt dann noch schon etwas älter und er hat es wirklich geschafft, alle sozusagen hinter sich zu vereinen. Ich kann einfach nur sagen, das war eine Riesenleistung und ich denke, das ist auch ein Applaus an Jonas Wert. Damit möchte ich auch jetzt so gut wie schließen. Du kriegst natürlich dieses Buch geschenkt und ich mache dir ein Angebot. Solltest du hinterher sagen, da muss ich aber jetzt was zu sagen, kriegst du 5 Minuten alleine bei mir im Podcast und kannst so richtig vom Leder ziehen, dass ich keine Ahnung von Fußball habe. Ich habe da kein Problem mit. Des Weiteren natürlich das Buch über die Thekenphilosophen, das ist eines der allerletzten. Diese beiden jungen Herren haben sich nämlich an einem bestimmten Abend mal zuvor gerückter Stunde über Fußball unterhalten.
Die Lampe zugeschüttet.
Ne? Ja, aber das ist die Idee entstanden danach. Also ich konnte sogar, aber da muss ich vorher mindestens 20 Kölsch trinken, konnte ich die gesamte HSV-Aufstellung des Landesmeisterpokalsiegs von 83 sagen. Aber der Schweinehund hat gekontert und konnte mir den 86er Mannschaft vom FC auch sagen, die in Real Madrid im UEFA Cup Finale gestanden hat. Also das haben wir dann natürlich nochmal nachgeholt an einer Theke und ja, ich denke, da könntest du auch ein bisschen Spaß haben.
Wolltest du noch sagen, Chef?
Ich habe nur Spaß gehört.
Ja, Spaß.
Ich wollte einfach das Ganze jetzt nochmal nutzen zu sagen, das ist damals auch eine Idee gewesen, von Ralf und mir einfach mal zu versuchen, gegen Ende der Saison das mit dir hier zu machen. Wir beide haben Anfang des Jahres mal darüber gesprochen und dann haben wir einfach nur zweimal hin und her geschrieben, dann hat das Ganze geklappt. Das ist halt auch richtig cool, wenn man einfach, wie gesagt, man sich auch mal außerhalb des Stadions trifft und darüber sprechen kann. Finde ich wirklich sehr bemerkenswert, hat uns sehr gefreut. Ich möchte mich auch bei Lele bedanken, die das Ganze mit unterstützt hat von der Snap zu Köln. Gerne. Dann natürlich auch an die Gattin. Finde ich sehr nett, dass sie den Steffen heute Abend schon eingegeben hat und ihn dann auch begleitet. Ich möchte mich natürlich bei Gaffel bedanken, die das hier in diesem wunderbaren Rahmen möglich gemacht haben. Also ich finde, besser geht es kaum. Der Dom, die Sonne, Steffen ist da, Ralf ist da, toll. Ich möchte mich natürlich bei euch bedanken. Tolles Publikum, immer mal wieder zwischendurch interagiert, aber dennoch auch nicht irgendwie gestört, also beziehungsweise zu laut geredet, das meine ich damit. Das war hier ein Das war 80 Minuten sehr diszipliniert. So wollte ich einfach sagen. Ja, und am Schluss möchte ich mich einfach bei dem Mann bedanken, der hier einfach abgeliefert hat, wie er es meistens macht und das Gute dabei ist. Er ist einfach so, ich würde mal sagen, ob Post oder Polizei, Hauptsache Steffen Baumgart. Danke, Steffen.
Weitermachen, kein Problem. Wir haben ja jetzt in einer Quelle gegen wir. Nein, ich wollte einfach nur noch mal kurz erwähnen, den Podcast könnt ihr natürlich dann unter Thekenphilosophen sehen oder besser gesagt auch abrufen. Das wird in den nächsten Tagen auch ein Video dazu geben. Das wird ein bisschen dauern, wollte ich einfach noch mal erwähnen. Und wenn ihr, wie gesagt, das Buch interessiert, ich sage mal, wenn ihr Frieder und Steffen Baumgart an euch noch eine Signatur geben lassen wollt, ich glaube, er lässt sich breitschlagen. Also das wollte ich nur noch hinten anbringen und wollte mich dann auch mal bedanken. Wünsche euch noch einen tollen Abend. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier bleiben, Thomas, ein paar Bier trinken wir noch und ich weiß nicht, ob Steffen noch ein bisschen Zeit hat. Ansonsten würde ich sagen, bis bald und macht es gut. Bis dann. Ciao.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf allen Kanälen.